Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Das war mal wieder eine Handballwoche. Es ist wirklich sensationell. Der Handball schreibt eine Geschichte nach der anderen. Und über einige davon sprechen wir in Episode 389. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und was besprechen wir heute? Wir sprechen über das Champions League Final Four der Frauen. Die SG BBM Bietigheim hat Historisches geschafft. Sie hat das Finale erreicht, dort zwar verloren gegen Győr aus Ungarn, den großen Favoriten, zumindest vor dem Start der Saison. Darüber spreche ich mit Björn Paar. Da gibt es ein paar Stimmen aus der Mixed Zone und es gibt mit Björn auch noch die Vorschau auf das Champions League Final Four in Köln, das am kommenden Wochenende stattfindet. Die Saison, die geht wirklich mit einem Knaller zu Ende und im Interview der Woche mit dabei ist Juri Schewtsov. Da gab es schon mal ein längeres Interview. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich glaube, zu Ende des vergangenen Jahres. Und jetzt gibt es den zweiten Teil. Den habe ich im vergangenen Sommer aufgezeichnet. Trotzdem, als ich das Ding dann zuletzt nochmal geschnitten habe, habe ich festgestellt, es ist unfassbar spannend und interessant. Also hört es euch an in einer, das kann ich jetzt schon versprechen, sehr, sehr langen Sendung, denn alleine das Interview mit Juri Schewtsov ist gut eine Stunde lang. Wir starten aber sozusagen mit einem Lizenz-Quickie und dafür eingeladen habe ich den Kollegen Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Hallo Tom.
Ich grüße.
Ja, ich habe gerade gesagt, Lizenz-Quickie, so extrem ist es natürlich nicht. Wir wollen uns schon für den einen oder anderen Punkt ein bisschen Zeit nehmen. Wir wollen aber halt auch gar nicht groß aufs Sportliche eingehen. Der BHC hat verloren gegen Flensburg zu Hause, relativ deutlich auch mit 10 Toren. Und danach wurden natürlich auch Spieler verabschiedet. Aber vielleicht kannst du zunächst mal auf das Interview in der Pause von Geschäftsführer Jörg Föste eingehen. Da hat er sich ein bisschen in Rage geredet. Für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, klar, wir wissen mittlerweile, der HSV hat sich vor dem Schiedsgericht die Lizenz erstritten unter, wie ich finde, doch teilweise recht fragwürdigen Bedingungen. Aber darüber sprechen wir ja jetzt gleich. Was hat denn Jörg Föste in der Pause des Spiels gegen Flensburg gesagt?
Ja, Sascha, da muss ich dir sagen, das müsste ich mir nochmal ganz komplett anhören. Ich habe das zwar in der Pause auch gehört und fand es auch bemerkenswert, was er gesagt hat. Aber ich kann dir jetzt nicht das exakt ad hoc zitieren. Aber es geht halt sinngemäß darum, dass man der Meinung ist, dass der Tabellen-17. Aufgrund der mangelhaften wirtschaftlichen Planung des HSV es verdient hat, in der Liga zu bleiben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er mit dem Durchblicken hat lassen, dass er mit dem Schiedsspruch zugunsten des HSV natürlich nicht einverstanden ist und das ganze Lizenzierungsverfahren in Frage gestellt hat. Ich glaube, das für mich greifbarste Zitat, was ich jetzt noch im Kopf habe, was ich bemerkenswert fand, war, dann kann man ja auf einem Bierdeckel draufschreiben, in einem halben Jahr schenkt mir Max Mustermann 5,1 Millionen Euro und dann reicht das für die Lizenz. Ne? Also er ist da schon in die Vollen gegangen und man merkte auch, dass da eine große Unzufriedenheit herrscht, um es mal so zu sagen. Also der Kern der Aussage ist, die Lizenz an den HSV hätte niemals erteilt werden dürfen. So kann man es sicher zusammenfassen.
Dass das die Sicht des Bergischen HC ist, das ist ja seit Wochen schon bekannt, also keine wirkliche Neuigkeit. Ist natürlich auch logisch, dass gerade zum Ende hin, wenn er nochmal die Möglichkeit hat, vor dem TV-Publikum sozusagen seine Äußerung zu tätigen, dass er diese Gelegenheit auch nutzt. Ja, was soll man sagen zu dieser Entscheidung des Schiedsgerichts? Ich meine, da sitzen natürlich auch unabhängige Leute, beziehungsweise Vertreter der Liga auf der einen und Vertreter des HSV auf der anderen Seite und ein neutraler Richter, die haben das besprochen und dann gibt's natürlich auch juristische Vorgaben. Und das, was, glaube ich, alle äußerst bemerkenswert finden in dem Zusammenhang, Tom, ist, dass sie sagen, ja, wie kann das eigentlich sein? Die Liga macht sozusagen einen Fehler. Sie nutzt nicht ihre Satzungsvorgaben, sondern verändert ein bisschen was, Zitat, zugunsten des HSV. Wie bewertest du das? Und wie bewertest du in dem Zusammenhang auch die Aussagen von HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann?
Das sind jetzt ganz viele Fragen in einem. Ich möchte einfach damit anfangen, dass ich auch tatsächlich, und ich bin natürlich kein Jurist, aber ich habe einfach aus meiner Laiensicht oder sag ich mal, aus meiner journalistischen Sicht natürlich, ja, ich kann das ja nicht, will ich auch nicht verleugnen, ich habe natürlich in irgendeiner Form die BHC-Brille auf. Wir berichten hier über den BHC. Natürlich kommt da Lokalkolorit ins Spiel. Sonst würde ich mich natürlich mit dem Thema auch nicht so eingehend beschäftigen. So, das mal einmal vorweg. Klar ist meine Sicht nicht hundertprozentig neutral auf dieses Thema. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe kein Verständnis für diese Art von Schiedsspruch. Denn wie erklärt man das einem Laien? Es ist ja so gewesen, dass, wie du es gerade gesagt hast, die HBL eine Forderung an den HSV gestellt hat, die so Pi mal Daumen lautete, ja, pass auf, ihr müsst eine Liquiditätslücke schließen von, wie er inzwischen kolportiert ist, 4,1 Millionen Euro und müsst die auf eurem eigenen Konto haben. So, und jetzt kommt das Schiedsgericht und sagt, na, das war nicht satzungskonform, ihr hättet das fordern müssen, dass das Geld auf dem Konto der HBL kommt. So, die Forderung an sich scheint ja in Ordnung gewesen zu sein, nur falsches Konto angegeben. Das ist in etwa so, Sascha, als wenn ich dir sage, du, pass auf, du musst jetzt 2 Meter hochspringen. Dann läufst du an und reißt die Latte. Dann sagst du, nee, Moment, das kann nicht sein, ich gehe vor das Schiedsgericht. Und dann sagt das Schiedsgericht, ja, war schon richtig, da eine Forderung an dich zu stellen, aber man hätte fordern müssen, dass du 2,10 Meter hochspringst. Also das ist doch nicht erklärbar, wie das dann zu deinen Gunsten ausgelegt werden kann. Ja, das war ein Fehler. Ich hätte von dir 2,10 Meter fordern müssen. Ja, aber du hast ja nicht mal die 2 Meter geschafft. Also das kann ich nicht verstehen. Ich finde das wirklich, ich kann es einfach als Außenstehender in keiner Weise nachvollziehen, wie man das so entscheiden konnte. Und das passt auch überhaupt nicht in mein Rechtsverständnis. So, ist aber nun mal geschehen. Man hat gesagt, ja, das war nicht satzungskonform. Und deswegen hat man das halt im Kompletten kassiert, die komplette Forderung. Und die war dann so gesehen nichtig. Und man hat dann die Lizenz unter einer anderen Auflage dann eben jetzt erteilt. Das ist die eine Sache, die ich nicht nachvollziehbar finde. So, jetzt geht's aber weiter. Jetzt ist es klar definiert, dass die HBL einen Fehler gemacht hat in ihrer Forderung, weil sie gegen ihre eigene Satzung verstoßen hat. Und Frank Bohmann, der Geschäftsführer der HBL, sagt das auch noch. Also er gibt es sogar zu. Er nennt es nicht Fehler. Er nennt es, weiß ich nicht, falsche Formalie. Also ich nenne es einfach mal Fehler. Ja, so. Und dann sagt er auch noch sowas wie, man hat bewusst gegen seine eigene Satzung verstoßen. So. Aber wie kann denn ein Verstoß gegen die Satzung, die am Ende quasi dem HSV die Lizenz bringt und einem anderen Verein den Abstieg bringen soll, wie kann denn dieser Fehler, der zum, also meinetwegen zum Vorteil des HSV dann ist, wie kann der denn zum Nachteil eines anderen Vereins, also in dem Fall des Tabellen 17., im konkreten Fall dann dem Bergischen HC sein? Das kann ich nicht nachvollziehen und das wäre für mich der allererste Hebel, da anzusetzen. Der Fehler ist bei der HBL, darunter kann nicht der BHC am Ende jetzt im konkreten Beispiel der BHC am Ende leiden. Das heißt, man muss am Ende mit 19 Mannschaften spielen, wenn der HSV weiter seine Lizenz bekommt. Aus meiner Sicht ist das ja für den HSV jetzt entschieden, wenn der da seine Auflage bis Mittwoch erfüllt, irgendwas aufs HBL-Konto noch zu überweisen, Summe X, dann kriegt er die Lizenz. Ich weiß nicht, ob das noch zu drehen ist, aber aus meiner Sicht ist es eindeutig, dass der 17. da unter einem Fehler von der HBL in dieser Form nicht benachteiligt werden kann, sprich er in der Liga bleiben muss. So. Und was war deine weitere Frage, wie ich die Aussage von Frank Bohmann bewerte? Ist ja schon durchgeklungen. Finde ich unmöglich, auch wenn ich mir das ganze Video angucke. Also es wirkt auf mich ja fast so, als ob er sich freut, dass die HBL einen Fehler gemacht hat und der HSV jetzt in der Liga bleiben kann. Kann ich nicht beweisen, aber er lächelt die ganze Zeit dabei froh. Also er wirkt fast erleichtert auf mich. Aber vor allem diese Selbstverständlichkeit, mit der man das präsentiert, man hat bewusst gegen die eigene Satzung verstoßen, um einem Gesellschafter zu helfen, in dem Fall dem HSV, das ist für mich nicht mehr tragbar. Frank Bohmann repräsentiert ja nicht nur den HSV, Frank Bohmann repräsentiert alle Handball-Bundesligisten. Ich finde das wirklich ein hartes Unding. So, jetzt habe ich mich auch ein bisschen in Rage geredet, Sascha. Ich hoffe, das war in deinem Sinne.
Ja, natürlich ist das in meinem Sinne. Ich wollte ja auch Antworten haben auf meine Fragen. Du hast jetzt gerade gesagt, für dich ist das nicht mehr tragbar. Für mich wirkt das sehr amateurhaft und dilettantisch. Die HBL möchte immer die NBA des Handballs sein. Ich glaube, sowas würde in der NBA so nie passieren. Aber gut, vielleicht sollten wir uns nicht an anderen orientieren, sondern erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Aussage, dass du das für nicht tragbar hältst. Und Frank Bohmann hat ja zuletzt schon ein Interview gegeben, wo er sehr gegen den BHC geschossen hat. Ich finde das äußerst unglücklich. Vielleicht wäre es besser gewesen, einfach erstmal gar nichts dazu zu sagen oder nur eine schriftliche Äußerung in Form einer Pressemitteilung zu tätigen und rauszugeben. Ja, ich komme nochmal auf dieses Wort zurück, nicht mehr tragbar. Hältst du ihn in seiner Position noch für tragbar?
Dass er da, auf was du jetzt anspielst, das war ja noch vor der Schiedsgerichtsverhandlung, wo er seine Enttäuschung über das Vorgehen vom BHC zum Ausdruck gebracht hat und vorgeworfen hat, der BHC will dadurch seine unternehmerischen und sportlichen Fehlplanungen oder sowas kompensieren, ist natürlich auch nicht tragbar, natürlich nicht. Und das ist aus meiner Sicht auch nur, dass er mit sowas an die Öffentlichkeit geht, es kann aus meiner Sicht nur die Spitze des Eisberges sein. Wer weiß denn, also was dann hinter den Kulissen da abgeht, das muss ja noch viel, viel schlimmer dann abgehen. Also daran merkst du ja die Tendenz, oh, der BHC ist jetzt der Böse, weil er den Finger in die Wunde legt. Und dann bringe ich, Frank Bohmann, ich das jetzt mal zum Ausdruck in dein Format da. Also vor allem auch noch ungefragt. Also es ging um den HSV, ja, aber der BHC war überhaupt kein Thema. Und er bringt das von selber an. Also es war ihm ja quasi ein Anliegen, fand ich auch nicht gut. Und tatsächlich... Ja, ich glaube, wenn sowas im Fußball passieren wird, der ja, sag ich mal, medial stärker betreut ist als der Handball und sicher auch teilweise überkritisch beäugt ist, da wäre dieses Thema ja viel, viel größer gekocht worden als im Handball. Im Handball, da kommt eine Äußerung, ein paar Leute äußern sich vielleicht mal dazu, es gibt ein bisschen was in den Kommentarspalten auf Facebook und sonst wo. Aber das muss jetzt nicht immer gut sein, aber da gibt's ja keinen Shitstorm oder sowas, wie das im Fußball dann eingesetzt hätte. Also ich glaube, da wäre das Echo viel, viel größer gewesen. Da kann der Handball ja fast froh sein, also aus seiner Perspektive dann, dass er so klein ist, ja, und da nichts nachkommt. Also unmöglich, tatsächlich, unmögliches Verhalten, ja.
Das war eine relativ deutliche Antwort, da brauche ich gar nicht mehr nachhaken. Ich habe übrigens mal von Datenspezialist Julian Rux von Handballytics ausrechnen lassen, anhand der Personalie Kasper Mortensen, wie das eigentlich gewesen wäre, wenn der HSV in einem anderen finanziellen Rahmen hätte arbeiten müssen. Kasper Mortensen ist der beste Torschütze des HSV, das wissen wir, ein absoluter Spitzenlinksaußen. Er hat ganz viele Titel gewonnen, war schon mal Bundesliga-Torschützenkönig und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr guter Spieler. Das ist ein teurer Spieler, den muss man sich erstmal leisten können. Und wenn man eine Liquiditätslücke in Höhe von 4,1 Millionen Euro hat, wir reden nicht von 200.000 Euro, wir reden nicht von 400.000 Euro, wir reden von 4,1 Millionen Euro, dann muss die ja irgendwie zustande kommen und die kommt nicht zustande von Montag auf Dienstag, sondern das häuft sich an. Da frage ich mich übrigens auch, wie man das mit denjenigen gemacht hat, denen dieses Geld zusteht. Ich habe gehört, bei den Spielern, da kam das Geld mal ein bisschen später, aber sie haben es regelmäßig bekommen. Aber es wird ja andere, ich nenne sie jetzt mal Gläubiger geben, die dann ein bisschen mehr Geduld aufbringen mussten, weil 4,1 Millionen nochmal, das ist unfassbar viel Geld. Kasper Mortensen hat im Schnitt auf 60 Minuten hochgerechnet in dieser Saison, 7,1 Tore erzielt. Ein durchschnittlicher Linksaußen in der Bundesliga kommt auf 4,6 Tore. Das ist ein Unterschied von 2,5 Toren pro Spiel. Das heißt, hätte der HSV sich nur einen Durchschnittslinksaußen geleistet, ich habe das mal ausgerechnet anhand auch einiger Ergebnisse, hätten die Hamburger 10 Punkte weniger geholt und unter anderem auch das Spiel gegen den Bergischen HC verloren, das Rückspiel in Hamburg vor ein paar Wochen. Der BHC hätte also auch 2 Punkte mehr auf dem Konto gehabt, vielleicht andere Mannschaften auch noch, also logischerweise ist ja ganz klar. Und da hätte sich einiges verschoben in der Tabelle. Dieses Beispiel, Tom, zeigt aus meiner Sicht eindeutig auf, dass wenn man mit Geld arbeitet, das man eigentlich gar nicht hat, man sich einen sportlichen Vorteil verschafft. Wie bewertest du das denn?
Ja, ich bin bei dir. Das Beispiel an sich ist mir ein bisschen abstrakt, das jetzt auszurechnen. Genau, weil logischerweise ist ein anderer Linksaußen drauf, wenn Kasper Mortensen nicht spielt. Wissen wir ja nicht, wie der performt. Also wissen wir halt einfach nicht. Ja, aber ich finde, man kann grundsätzlich sagen, wenn man sich Spieler wie Danny Barjens, Leif Tissier, Johannes Bitter wird auch nicht günstig sein, auch wenn vielleicht die Leistung jetzt nicht konstant überragend war, aber auch eben Kasper Mortensen leistet. Was kosten diese Spieler pro Jahr? Da hast du vielleicht mehr Überblick als ich, aber ich sage, diese 4 Spieler zusammen kosten die 4,1 Millionen nicht im Jahr. Und wenn der BHC diese 4 Spieler gehabt hätte, dann wäre er natürlich nicht 17. geworden. Daran sieht man doch schon, was es für ein sportlicher Vorteil ist, auf diese Spieler zurückgreifen zu können. Und wenn nur einer das schon ausmacht in deiner Rechnung, dann ist es doch klar, also dass das ein sportlicher Vorteil ist. Ich finde, die ganze Diskussion um sportlich Absteiger und nicht und hat man das dann verdient und müsste man dann runter, wenn man 17. ist. Natürlich hat der BHC eine schlechte Saison gespielt. Das bleibt ja nicht aus. Aber es ist nun mal Fakt, aus meiner Sicht Fakt. Na gut, dann ist es ja doch Meinung, ja, dass der HSV sich dann Vorteil in sportlicher Form durch Ausgaben verschafft hat, wo er halt keine Einnahmen in dem Moment gegenrechnen konnte. Denn dem Vernehmen nach ist es ja auch so, dass diese 4,1 Millionen jetzt von einem Investor quasi bezahlt werden. Da kann man jetzt nicht sagen, dass das eine souveräne Planung ist. Also ich finde das ganze Thema wirklich brandheiß. Und ich finde die Perspektive auch interessant, wenn der BRC ja jetzt den Weg geht. Und weiß nicht, am Ende kann natürlich entschieden werden, also rein theoretisch, es würde jetzt entschieden, okay, die Lizenz für den HSV, die ist zu Recht erteilt worden. Dann ist ja auch der Weg vor ein ziviles Gericht noch möglich, weil wenn man dann halt wirklich absteigen müsste, dann könnte der BRC ja auf die Idee kommen und sagen, na gut, schauen wir doch mal, ob da eine Schadensersatzklage möglich ist. Ich weiß nicht, ob man auf so eine Idee kommt, weiß ich wirklich nicht. Aber wenn man das tut und dann kommt ein ordentliches Gericht dann auch zu dem Entschluss, ja, da hätte der 17. nicht absteigen dürfen, in dem konkreten Fall, dann steht ja ordentlich Schadensersatz ins Haus. Da frage ich mich dann, wer zahlt das denn? Also Frank Bohmann wird das nicht bezahlen. Ja? Das werden am Ende dann alle Vereine bezahlen, also die HBL, wo ja alle Vereine letztendlich dann zugehören. Ja, also ich weiß nicht, ob das eine Perspektive ist, die da besonders erquickend ist aus Sicht der HBL. Also aus meiner Sicht hat der BRC da durchaus Chancen, da auch erfolgreich zu sein. Aber ja, warten wir es ab. Du merkst, das Thema reibt mich schon auf. Und es reibt mich vor allem deshalb auf, weil man jetzt immer so daherredet, ja, runter mit euch, sportlicher Absteiger. Und wenn man doch den HSV weglässt, dann sollte ja der Dritte der zweiten Liga aufsteigen. So ein Argument, es ist für mich ein Rätsel, außer, dass man den BHC hasst, wie man auf so ein Argument überhaupt kommen kann. Ja, denn der Dritte der zweiten Liga, der ist nicht durch das Tun des HSV benachteiligt worden. Der spielt nämlich in der zweiten Liga und nicht in der ersten Liga mit dem HSV. Also das macht für mich alles wenig Sinn, was da teilweise dann geäußert wird und ist für mich einfach noch stärker eingefärbt als meine natürlich sicherlich durch meine Berichterstattung auch vom BRC eingefärbte Sicht.
Ja, das ist auch fair deinerseits, dass du das zugibst und das auch nochmal erklärt hast, auch eben zu Beginn unseres Gespräches. Benachteiligt ist am Ende übrigens meiner Meinung nach auch der TuS Finnhorst. Der ist zwar nicht in der gleichen Liga wie der HSV aktiv gewesen in der vergangenen Spielzeit, aber er ist am Ende als 17. der zweiten Liga abgestiegen und hätte der HSV keine Lizenz bekommen, was eigentlich der Fall hätte sein sollen. Ist meine Meinung, dann wäre der TuS Finnhorst in der zweiten Liga geblieben. Also auch da finde ich, na, gibt es eine Benachteiligung, auch wenn es eine indirekte Benachteiligung ist und nicht wie im Fall des BHC eine direkte Benachteiligung. Ihr merkt übrigens, wir sprechen in der heutigen Sendung nicht über die sportlichen Themen in der Handball-Bundesliga. Der SC Magdeburg ist mal wieder deutscher Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch. Der VfL Gummersbach spielt europäisch. Auch das, ja, sensationell. Herzlichen Glückwunsch nach Gummersbach. Der Altmeister ist zurück in Europa. Sehr spannend, was da in den nächsten Jahren noch passieren kann und wird. Und darüber sprechen wir aber nächste Woche. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, im Laufe der kommenden Tage etwas in die Tiefe zu gehen, das ein oder andere Gespräch zu führen. Und ja, wie gesagt, es war ein Lizenz-Quickie, der auch nicht in 5 Minuten besprochen war. Und deswegen nochmal danke an dich, Tom, für deine Äußerung dazu. Jetzt gibt es die erste Pause heute. Dann schauen wir nach Budapest, ein paar O-Töne, dann schauen wir nach Köln und so weiter. Ich habe es eben erklärt, wir sind sofort zurück. Bis gleich. Alle Jahre wieder stehen wir in Budapest beim Champions League Final Four der Frauen und ich habe es ja vorhin angekündigt, es wird heute sehr international sein hier bei Kreisab und ich begrüße den Kollegen Björn Parzen, der, wie ich auch, hier berichtet hat über einen Finaleinzug des deutschen Vertreters, der SG BBM Bietigheim. Es hat am Ende nicht gereicht gegen den absoluten, ja, ich weiß nicht, ob es der Top-Favorit war in diesem Jahr, Gör, aber normalerweise treten sie vor der Saison immer als der Top-Favorit in der Champions League der Frauen an. Und dieses Mal haben sie den Titel gewonnen. Nach 5 Jahren, 2019 war es das letzte Mal und sie haben lange drauf gewartet. Der Druck war groß, sprechen wir gleich drüber. Aber zunächst mal, Björn, möchte ich ein paar Sätze von dir hören zur SG BBM Bietigheim. Weil, sind wir ganz ehrlich, das ist natürlich auch der Klassiker. Ja, immer wenn wir hier stehen, wird abgebaut. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ist auch egal, was die in dieser Saison geschafft haben, insbesondere hinten raus, als Sechster in die Playoffs gegangen. Also gerade noch so, ja, es war kurz davor, dass sie die Playoffs nicht erreichen. Dann haben sie die Playoffs gewonnen gegen IKAS, haben das Viertelfinale gewonnen gegen Unse, im Halbfinale gegen Metz. Sie waren immer der Außenseiter. Hut ab, was die geleistet haben.
Ja, auf jeden Fall. Also die Zusammenfassung der Spiele vor Budapest hast du ja schon genannt. Diese waren das erste Sechste, der es bis zu einem Finalturnier geschafft hat nach der Gruppenphase. IKAST hatte sich sehr gefreut auf Bietigheim, Odense meiner Meinung nach auch. Und beide haben verloren und dann ein Halbfinale gegen Metzingen gelegt. Das muss ich sagen, ich glaube, das war eines der besten Spiele, das Bietigheim je hingelegt hat. Vielleicht noch vergleichbar mit dem Finale der European League 2022 gegen Viborg, als man noch souveräner gewonnen hat. Aber was sie hier gegen Metz gezeigt haben, das war erste Sahne, Gabriele Mrojski im Tor, überragend, 16 Paraden. Dann Xenia Smits in der Abwehr als Organisatorin im Angriff, als beste Werferin. Die Außen haben hervorragend gedeckt. Eine Inga Smits hat ein tolles Spiel hingelegt und das war nachher ein absolut verdienter 36-29 Erfolg für die SGB Meeren Bietigheim. Und man muss sagen, sie haben ja Geschichte geschrieben. Sie waren der erste Finalist in diesem Wettbewerb, seit der Champions League heißt. Also seit der Saison 1993-94. Davor war 1991 war Lützelinden Sieger im Europapokal der Landesmeister geworden, dem Vorgängerwettbewerb. Aber seitdem keine deutsche Mannschaft mehr drin. Und das kann man dem Verein nicht hoch genug anrechnen. Sie sind der erste deutsche Club hier in Budapest überhaupt gewesen. Sie haben es ins Finale geschafft. Damit hat vorher niemand gerechnet. Und man muss auch sagen, sie haben es auch absolut verdient gehabt. Sie waren die bessere Mannschaft als Metz.
Sie waren, ja, finde ich auch, die bessere Mannschaft. Bei Metz hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass da nicht genug rotiert wurde, dass nicht alle Optionen genutzt wurden, die man vielleicht auch im Rückraum hatte. Und Alina Greisels hat im Vorfeld gesagt, Bietigheim, erstmal, die liegen uns nicht. Gegen die haben wir in der Vorbereitung in den letzten Jahren immer schon schlecht ausgesehen. Also sie war einmal in einem Vorbereitungsspiel gegen Bietigheim mit dabei. Hat sie gesagt, das passt unserer Spielweise überhaupt nicht. Die gehen sehr viel 1-gegen-1. Und Metz hat sehr viele Tore kassiert. Übrigens auch dann im Spiel um Platz 3 gegen Esbjerg, das Metz ebenfalls verloren hat. Da haperte es ein bisschen in der Defensive. Und vorher haben ja auch alle gesagt, ja, Bietigheim wird Vierter, die haben hier keine Chance. Die haben total befreit aufgespielt, die hatten nichts zu verlieren und mal wieder, wie immer, Außenseiter hat ein Spiel total gerockt und du hast es gerade gesagt, die sind verdient in dieses Endspiel eingezogen.
Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht noch der Satz zu Metz. Sie haben, wenn man die reinen Statistiken sieht, mit Hatadou Sakho, die mit Abstand beste Torhüterin der bisherigen Champions-League-Saison gehabt. Sie hatte nicht den besten Tag, sie wurde auch nicht von der Abwehr unterstützt. Was wir vielleicht zu Alina noch sagen können, zu Metz, sie hätte mehr Spielanteile bekommen können im Halbfinale und was sie kann, hat sie dann im Spiel um Platz 3 gezeigt mit 10 Toren. Und normalerweise ist man mit 10 Toren beste Werferin eines Spiels. Hier so nicht, wenn man gegen Esbjerg spielt. Da machen Henny Reistert und Nora Mörg eben 13 Tore jeweils. Also Metz hat die Deckung wirklich zweimal ganz schlecht gestanden. Das kannte man so nicht von denen. Und wenn wir jetzt zum Finale zu sprechen kommen, muss man dann sagen, es hat da am Anfang, man hat es von der ersten Sekunde angesehen, die Abwehr von Gjör war sowas von eingestellt auf Bietigheim. Sie hat einen unglaublichen Druck gemacht und dann kamen im Spielverlauf, besonders in der ersten Halbzeit, ganz viele kleine technische Fehler, wirklich so kleine Fangfehler. Der Ball kam nicht an, der Ball ist weggerutscht, ein Fehlpass, Fehlwürfe. Man hat Silje Solberg dann wirklich zu einer überragenden Leistung gebracht, dann die Torhüterin von Gjör. Und mit der Vielzahl dieser kleinen Fehler im Angriff hat man sich dann bestraft. Und damit war dann plötzlich irgendwann auch die Lockerheit weg, die man eigentlich, man hätte ja locker aufspielen können. Selbst wenn man mit 10 Toren verliert, hätte niemand was vorher gesagt gegen Gjör. Aber diese Lockerheit war weg und Jakob Westergaard ist dann so zwischendurch, wurden wir richtig verprügelt von denen. Aber sie kamen zurück. Auch in der zweiten Halbzeit waren sie plötzlich auf 4 Tore dran. In Überzahl hätten das Ding vielleicht nochmal drehen können, weil Gjör stand zwar super in der Abwehr, hat sich aber auch im Angriff einige Fehler erlaubt, die man so von ihnen nicht kannte. Aber ich gebe dir recht, dein erster Satz, sie standen unter einem solchen Druck. Kein ungarischer Meister, kein ungarischer Pokalsieger. Sie mussten das hier einfach gewinnen. Und sie haben es nachher auch gewonnen. Sie haben den Druck standgehalten. Und wenn man das Finale gesehen hat, es war ein absolut verdienter Sieg. Wenn Bietigheim die Leistung von gestern gebracht hätte, war vielleicht etwas mehr drin. Ob man Gjör damit geschlagen hätte, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall war viel mehr drin.
Ja, ich möchte noch mal eingehen auf eine Sache, die ich dann in der Mixzone auch rausgehört habe. Carolina Kutwatsch-Glotz, die ihr gleich dann auch hört, genauso wie Xenia Smits und übrigens auch Anna Groß, die zwar auf Englisch antwortet, aber ja Deutsch spricht aus ihrer Zeit beim Thüringer HC von Gjör, mit denen habe ich gesprochen in der Mixzone. Carolina Kutwatsch-Glotz hat gesagt, dass sie keine Energie mehr hatten. Sie hatten nur 4 Rückraumspielerinnen, mit denen sie mehr oder weniger rotiert haben und so weiter und so fort. Xenia Smits wollte dieses Argument nicht gelten lassen. Die sagt, ja, wenn du das eine Spiel noch spielst, dann ist es auch egal. Aber trotzdem, es macht einen Unterschied aus meiner Sicht, weil Gjör tatsächlich die Breite des Kaders sehr gut ausgenutzt hat.
Man muss ja auch erstmal sehen, wie breit der Kader von Gjör ist und wer da sitzt und wer da reinkommt und wer da gewechselt werden kann. Ich nehme das Beispiel im Tor. Im Halbfinale gegen Esbjerg zeigt Sandra Toff eine überragende Leistung mit 17 Paraden. In jedem anderen Verein hätte sie Sonntag natürlich auch ganz klar im Finale im Tor gestanden. Keine Minute hat sie gespielt. Es kam Silje Solberg und die spielt genauso gut. Und sie haben einfach diese Möglichkeiten, wenn es mal bei Stine Oftedal nicht so gut gelaufen gelaufen ist. Dann kam eben eine Veronika Christiansen rein. Anna Groß war heute vom 7-Meter-Punkt sehr stark. Und sie haben einfach alles gewechselt, was sie haben, weil sie eben auch die Breite des Kaders haben. Also das muss man dem Trainer Per Johansson sagen. Der hat das viel besser gemacht als der Metzer-Trainer am Vortag. Der hat nämlich wirklich alles genutzt und hatte dadurch am Ende auch diese Energie. Da gebe ich Carolina Kudlacz-Klotz recht. Sie hatten mehr Energie am Schluss, hatten die bessere Abwehr. Aber die Abwehr zeichnen sie eben dadurch auch, dass sie unglaublich beweglich war. Und die Breite des Kaders, die Gjör hat, hat Bietigheim eben nicht. Wir sehen ja, dass sie nicht als Argument zählen lassen kann. Ist okay, sie stand ja auf dem Feld, sie kann das am besten beurteilen. Aber ich denke schon, wenn du einen solchen Kader wie Gjör hast und ihn dann auch noch aufs Feld bringst, dann hast du diesen klaren Vorteil gegenüber Bietigheim.
Wir könnten jetzt noch über 20 Details dieser beiden Tage hier in Budapest sprechen. Mir hat insgesamt die Schiedsrichterleistung in 3 der 4 Spiele nicht so gut gefallen. Das sind dann auch Schiedsrichterpaare aus Ländern, wo die Liga nicht so gut ist. Da sollte man sich vielleicht Gedanken machen bei der EHF, weil ich finde, wenn die besten Spielerinnen um den wichtigsten Vereinstitel spielen, sollten auch die besten Schiedsrichterpaare hier sein. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wie hast du das Niveau auf der Platte insgesamt gesehen? Weil auch darüber diskutiert wird in letzter Zeit, dass aufgrund der fehlenden russischen Mannschaften ja vielleicht das Niveau ein bisschen gesunken ist in der Königsklasse. Wie beurteilst du das?
Ich fange mal mit dem Thema Schiedsrichter an. Ich gebe dir recht, die Schiedsrichterleistungen waren teilweise wirklich, die waren schlechter als die Mannschaften. Über die Mannschaften reden wir gleich. Aber wenn man schaut, wo kamen die Mannschaften her? Dänemark, Ungarn, Frankreich und Deutschland. Und das sind alles Länder, die haben Top-Schiedsrichter, Gespanne. Und die sind alle schon mal ausgeklammert, da darf keiner pfeifen eben. Weil eben je nach Konstellation, die EHF gibt eben die Schiedsrichter früher bekannt und kann dann nicht irgendwie sagen, okay, wenn jetzt Bietigheim ins Finale kommt, können die deutschen Schiedsrichterinnen das Spiel in Platz 3 pfeifen. Nein, die Schiedsrichter sind eben da. Was das Niveau betraf, also was mir aufgefallen ist, die Fehlerquote bei allen 4 Mannschaften war extrem hoch. Gut, es ist ein Finalturnier der Champions League und ich habe in der Halbzeit des ersten Spiels mit Markus Gaugig geredet, der gesagt, du brauchst hier kein überragendes Spiel zu machen, du musst deine solide Leistung bringen und hinten defensiv gut stehen, weil der Gegner macht auf jeden Fall Fehler und das haben alle 4 Spiele gezeigt. Also es war auch bei Gjör, sage vielleicht noch 2 Sätze gleich zu Stine Oftedal, die hat für mich den MVP eher als Leistung des Lebenswerks bekommen, weil sie war jetzt auch nicht überragend heute im Finale. Sie hat sich einige Fehlwürfe erlaubt. Sie hat geniale Pässe gegeben. Sie ist eine überragende Spielerin. Aber von so einer Spielerin hat man das auch eher selten gesehen. Ob man das jetzt an den russischen Mannschaften festmachen kann, weiß ich jetzt nicht. Die stehen dann eben auch für eine gewisse Physis. Und ich fand generell, dieses Turnier hat gezeigt, also, dass die Mannschaften alle irgendwie unter Druck standen. Und wenn man es ehrlich ist, am ersten Tag hat Bietigheim die wenigsten Fehler von allen gemacht. Wenn man vorher gesagt hätte, unter einem Quartett mit Gjör, Metz, Esbjerg, Bietigheim macht Bietigheim die wenigsten Fehler, dann zeigt das, dass die Mannschaft gut eingestellt war. Aber eben im Finale, es waren beide Seiten auch im Spiel um Platz 3. Da waren es eher die Fehler, die Stockfehler in der Abwehr. Im Finale waren es einige Fehler im Angriff. Also es waren nicht unbedingt Delikatessen. Aber ich sag mal, die wenigsten Finalturniere haben dann eben diese Delikatessen geliefert. Da geht es eben um so viel. Und es lebte dann eher von der Spannung. Die Spannung hatte das Finale dann heute eben leider auch keine mehr.
Letzte Frage dann noch zu diesem Thema insgesamt. Was bringt das dem deutschen Frauenhandball, dass Bietigheim hier den Finaleinzug geschafft hat?
Ich hoffe, eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, dass eben dieses Thema jetzt auch noch mal ein bisschen ausgeleuchtet wird, weil es war ein historischer Erfolg, das muss man auf jeden Fall sagen. Also, was Bietigheim geleistet hat, international ist super. Sie haben die European League vor 2 Jahren gewonnen, jetzt im Champions League Finale. Ich hoffe, dass es eine Aufmerksamkeit gibt, die jetzt sich auch vielleicht in der Olympia-Vorbereitung dann noch bei den Olympischen Spielen zeigt, dass einfach mehr Leute da drauf gucken und sagen, oh, wir haben ja jetzt nicht nur eine Männernationalmannschaft, wir haben auch gute Frauennationalspielerinnen. Und ich gebe Markus Gaugig recht, der sagte, wir hatten jetzt 4 Nationalspielerinnen hier. Antje Döll, Jenny Behrendt, Xenia Smits und Alina Kreiseels. Und alle 4 profitieren von der Teilnahme. Egal, ob sie jetzt eine Silbermedaille oder keine Medaille gewonnen haben. Solch eine Erfahrung in einer Halle mit bis zu 18.000 Zuschauern, in einer richtigen Auswärtsspielatmosphäre unter Druck zu spielen und da zu bestehen. Und bestanden haben sie alle. Ist wirklich für die Entwicklung der Spielerinnen super. Und das wird sich meiner Meinung nach, hoffe ich zumindest, auch aufs Nationalteam auswirken, positiv auswirken bei den Olympischen Spielen.
Das hoffen wir natürlich. Ich bin sehr gespannt, was diese Olympischen Spiele bringen. Aber die sind noch ein paar Monate weg. Und jetzt ist Zeit für die Stimmen aus der Mixzone. Wir hören uns dann danach wieder mit dem Kollegen Björn Parzen. Also bis gleich. Ja, Carolina Kudlacz-Klotz, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einer Silbermedaille, die euch in der Saison, vor allem in Playoffs und im Viertelfinale, sehr, sehr hart erarbeitet habt. Ich sehe sehr viele stolze Gesichter, viele von euch, die lachen auch, aber auch ein paar, die so aussehen, als wären sie nicht ganz zufrieden. Wie ist es bei dir?
Genau so. Ich denke, ich bin der Zweite. Ich bin Person, die will jedes Spiel gewinnen und auch wenn wir nicht Top-Favorit sind. Ich bin traurig und ein bisschen enttäuscht. Natürlich, das ist eine große Sache, was wir alles gemacht hatten. Ich denke, das kommt aber auch nächste Tage. Ich hoffe wirklich, das kommt, dieses Gefühl, dieser Stolz. Heute für mich ist hart. Wir haben nicht diese Handball gespielt, was wir können, was wir wollten, was unser Traum war. Wir wollten uns im Finale besser präsentieren. Gründe gibt es viele dafür. Und ich gehöre momentan noch zu den Leuten, die ein bisschen traurig sind und noch den Stolz noch nicht in den Vordergrund steht.
Du hast gerade gesagt, es gibt viele Gründe. Welche Gründe sind so die Hauptgründe aus deiner Sicht, warum ihr heute verloren habt?
Ich denke, wir hatten die Energie nicht. Wir haben mit 4 Rückraumspieler gespielt. Wir hatten 3 Stunden weniger zur Regeneration. Wir könnten normale Nacht nicht schlafen. Und die Mädels aus Gjör, die haben 20, 30 Minuten gespielt. Das ist ein Riesenunterschied. Plus dazu noch, ich denke, die Energie war nicht da. Diese Energie, was wir hatten gestern, das hat gefehlt, weil einfach die Kräfte nicht da waren. Das ist das, was mir jetzt im Vordergrund vorkommt. Das Zweite ist, Gio war überragend vorbereitet auf uns. Die hat unsere Stärke komplett weggenommen. Im Abwehr haben wir uns rausgespielt mit deren Schnelligkeit und wir haben dieses Rezept nicht gefunden. Wir waren zu ungeduldig, wir haben zu wenig alleine gespielt und nicht als Mannschaft heute eingetreten.
Ich verstehe natürlich deinen Ehrgeiz als Sportlerin, das ist ja ganz klar. Wenn man so ein Finale spielt, will man gewinnen. Aber wenn du jetzt mal guckst und überlegst, als du damals aus Leipzig weggegangen bist nach Bietigheim, da hast du ja vielleicht gedacht, ja, vielleicht kann ich mit Bietigheim mal deutsche Meisterin werden, Pokal gewinnen. Das habt ihr geschafft. Du hast aber auch die European League mit dieser Mannschaft gewonnen und heute eine Silbermedaille. Also es muss eigentlich schon fantastisch sein.
Wahrscheinlich wird es auch fantastisch, aber erst später. Ich bin nicht die Person, die in Geschichte zurückkehrt. Ich bin Person, die hier und jetzt ist und wahrscheinlich, wenn ich nicht mehr Handball spiele oder ja, ich schon meine Karriere natürlich geht zu Ende, dann werde ich zurückblicken. Jetzt bin ich hier, ich wollte das Spiel gewinnen, ich wollte eine super Mannschaftsleistung zeigen. Das hat uns leider heute nicht gelungen, deswegen noch bin ich so, wie ich gerade bin. Ich will auch nicht lügen, dass ich glücklich bin, weil ich gerade nicht bin und so, ja, ich bin kein Mensch, der jetzt probiert, sich vorzuzeigen, wie ich nicht bin.
Dankeschön und trotzdem viel Spaß beim Feiern. Okay.
Dankeschön.
Ja, Xenia Smith, ich sehe eine Silbermedaille um deinen Hals. Und wenn wir ein paar Monate zurückblicken, ich sag mal November oder sowas, hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht, dass das heute hier möglich ist. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ihr habt, du persönlich natürlich auch mit der Nationalmannschaft und mit Bietigheim sehr, sehr viel getan für den deutschen Frauenhandball in dieser Saison. Das möchte ich an der Stelle nochmal hervorheben. Nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt. Eher ein bisschen traurig, eher ein bisschen verärgert, frustriert. Was geht gerade bei dir ab?
Traurig natürlich, dass es nur Silber ist. Sehr, sehr stolz, dass es Silber ist. Heute muss ich aber sagen, die Enttäuschung ist da, dass wir einfach die Leistung, die wir gestern abgerufen haben und mit der Überzeugung einfach nicht abgeliefert haben. Dementsprechend muss man auch Gjör einfach loben und sagen, die haben es heute deutlich verdient und waren auch besser als wir. Muss man so sagen, um so einen Gegner schlagen zu können, müssen wir einfach bei 150% sein und heute waren wir vielleicht bei 80. Das reicht ja nicht in diesem Wettkampf. Aber ja, Stolz ist trotzdem da. Morgen kommt er bestimmt noch ein bisschen mehr durch.
Du hast gerade gesagt, ihr wart bei 80%. War mehr nicht drin für euch?
Doch, glaub schon. Aber ich meine jetzt mehr von der Qualität, nicht von der Energie. Es hat einfach nicht gereicht. Also wir waren alle da, wollten alle unbedingt. Aber die Qualität haben wir nicht aufs Feld gekriegt, vor allem nicht als Mannschaft. Da haben wir ein bisschen zu individuell gearbeitet, glaube ich. Muss man natürlich im Video nochmal gucken. Aber jeder wollte unbedingt und das hätten wir als Team ein bisschen besser lösen müssen.
Also ist man vielleicht manchmal im negativen Sinne übermotiviert, ohne das jetzt negativ zu meinen?
Ja, vielleicht ein bisschen. Ich glaube, es ist auch normal bei solchen Spielen, dass jeder unbedingt will. War auch unser erstes so großes Finalspiel, wenig Erfahrung in dem Bereich. Ja, ist aber auch okay. Wie eben gesagt, Stolz wird morgen überwiegen.
Dann eine letzte Frage, die stelle ich gerne hier Spielerinnen in Budapest. Froh, dass es jetzt vorbei ist. Erstmal, es geht ja in ein paar Tagen gefühlt schon wieder los.
Froh, ja und nein. Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht und dementsprechend brenne ich schon wieder auf die nächste Saison, wieder da anzugreifen, wo wir jetzt aufgehört haben, richtig hart wieder zu arbeiten, um genau das Ziel nochmal zu erreichen, hierher zu kommen und dann irgendwann noch eine goldene Medaille zu kriegen.
Trotzdem erstmal viel Spaß beim Runterkommen und beim Feiern gleich. Dankeschön.
Dankeschön.
Oh, ich bin sehr gespannt auf dieses Interview. Herzlichen Glückwunsch, Anna Groß, Champions League-Siegerin mit Gjör. Der Druck ist bei diesem Verein immer unglaublich groß. Wie habt ihr es geschafft, an diesem Wochenende, obwohl der Druck so groß ist, diese Champions League zu gewinnen?
Ja, Druck war sehr groß. I prefer English now, sorry. It's always pressure in this club, of course. But we knew how close to this Champions League title we are, especially after yesterday's semi-final. We knew that it would be a hard, tough game, but honestly, we were so focused from the beginning till the end in this game. We really played amazing defense, which was our strongest point today. I mean, like, we agreed that has to be our strongest point because they are so physical and really amazing players in Bietigheim team. So I'm just really happy because I think each of us gave a small part in this Champions League title, of course, throughout all the season and not just today and yesterday. And I think we really deserved it.
Ist okay, wenn ich die Fragen auf Deutsch stelle, ja?
Ja, kannst du.
Sehr gut, sehr gut. Du hast viele Jahre schon in der Champions League gespielt. Mit Thüringen, mit Metz, mit Brest. Was bedeutet das für dich persönlich jetzt? Nach so vielen Jahren, so oft versucht, diesen Titel zu gewinnen und jetzt hat es endlich funktioniert.
Ja, it's honestly like so many years of sacrifice, of hard work, of also lost games and all of these things. So many, how to say, when you're disappointed, a lot of disappointments as well. But when it all comes together, then all works. So today it was like that. I'm just so happy that I managed to win the Champions League in my career. It's the biggest dream of mine and it's amazing, really.
Dankeschön.
Danke.
Vorhin haben wir zurückgeschaut auf das Champions League Final Four der Frauen und mein Gast, der ist der gleiche geblieben. Er weiß natürlich nicht, dass wir vorhin schon miteinander gesprochen haben, was aber erst gleich der Fall sein wird. Björn Parzen, mein Experte für die internationalen Themen. Und Björn, wir schauen jetzt voraus auf das, was passieren könnte am kommenden Wochenende in Köln. Wir haben zwei deutsche Mannschaften mit dabei, das ist natürlich sehr positiv aus unserer Sicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ein bisschen mehr internationaler Flair hätte ich jetzt auch nichts gegen gehabt.
Grundsätzlich gebe ich dir recht. Es können, das hat die Vergangenheit gezeigt, Mannschaften wie Paris, Kielce oder West Bremen genauso wie Magdeburg oder Kiel sich qualifizieren. Hat man ja auch in den Viertelfinals gesehen, die dann teilweise recht eng waren. Aber aus deutscher Sicht ist es mal wieder schön. Es ist 10 Jahre her, dass es das letzte Mal zwei deutsche Mannschaften am Start waren. Seinerzeit der berühmte Sieg von Flensburg über Kiel im Finale. Und deswegen, also ich finde es schön, dass zwei deutsche Mannschaften dabei sind. Und es treffen beide nicht im Halbfinale aufeinander, das ist auch gut. Also es kann doch sogar zu einem rein deutschen Finale kommen, aber das hatten wir jetzt in der European League in Hamburg und es ist schön, dass viele Fans aus internationalen Ligen oder Ländern kommen, aber es ist natürlich auch schön aus deutscher Sicht, wenn zwei Deutsche da um den Titel kämpfen.
Wir schauen jetzt mal genauer auf die beiden Duelle, die uns erwarten werden. Aalborg trifft auf den SC Magdeburg. Es ist natürlich der große Abschied auf Vereinsebene von Mikkel Hansen. Wir haben vor einiger Zeit ja darüber gesprochen, was er und auch Nikola Karabatic dem Handball in den letzten 15 Jahren gegeben haben. Bei Karabatic sogar noch länger und das war äußerst viel. Brauchen wir an der Stelle, glaube ich, nicht wiederholen. Was kann denn diese Mannschaft aus Aalborg sportlich? Weil ich habe mir eben noch mal den Kader ein bisschen genauer angesehen, sehe sehr, sehr viel Erfahrung. Ich sehe aber auch einen jungen Spieler auf der halbrechten Position, von dem man noch nicht zu 100% weiß, wie fit ist er denn? Mit welchen körperlichen Voraussetzungen kann er in dieses Wochenende gehen? Aber er ist der beste Torschütze dieser Mannschaft.
Ja, also wenn man sich das wirklich anschaut, es reden jetzt sehr viele vor dem Champions League Final Four natürlich über Mikkel Hansen und sein letztes Karrierespiel, was er auf Vereinsebene machen will, was wir natürlich auch schon mal erwähnt haben. Er hat noch nie die Champions League gewonnen, er hat alles gewonnen, aber noch nie die Champions League. Ich glaube, das ist die Motivation von Aalborg, aber wir reden über Mats Höxer. Mats Höxer war gerade in den Viertelfinals gegen West Bremen. Er war zweimal bester Werfer von Aalborg. Er hat eine überragende Saison gespielt. Dazu noch ein zweiter junger Spieler, Thomas Arnoldsen. Der ist das Alter hier unserer U21-Weltmeistergeneration und hat sich auch top entwickelt dort in Aalborg. Und man sieht so langsam, wie du sagst, die Erfahrung und die Jungen, es kommt so ein bisschen der Wachwechsel. Man hat eben ältere Spieler wie Hendrik Möllgaard oder wie Esper Nielsen dabei und natürlich Mikkel Hansen. Aber man hat junge Spieler, die jetzt da auch wirklich eine tolle Rolle, gerade in der Champions League spielen. Sie kommen jetzt mit der Motivation nach Köln, ganz knapp den dänischen Meistertitel gewonnen zu haben. Sie mit einem Tor das dritte Spiel gegen Fredericia gewonnen und hatten das zweite verloren. Und deswegen, also da hatten sie eigentlich damit gerechnet, dass sie das nach zwei Spielen klar machen, weil der Gegner eben nicht GOG hieß. Aber sie mussten ins dritte Spiel und dort auch wirklich bis zum Ende zittern. Und ja, aber sie haben trotzdem immer noch eine Woche Vorbereitungszeit. Sportlich gesehen lebt Aalborg, den Namen haben wir jetzt noch nicht genannt, natürlich von seinem Torwart Niklas Landin. Und ich habe noch dessen Satz im Ohr vom Champions-League-Finale 2020 in der leeren Köln-Arena, kurz vor Weihnachten zu Corona-Zeiten. Ich will einmal in meinem Leben die Champions League vor Zuschauern gewinnen. Und da hat er jetzt die Chance zu. Also Aalborg ist jetzt zum zweiten Mal dabei. Sie wissen auch so ein bisschen, wie die Abläufe funktionieren. Sie haben 2021, haben sie im Halbfinale PSG überrascht, haben dann im Finale von Barcelona beim 36-23 ziemlich einen übergebügelt bekommen. Aber sie haben jetzt die Erfahrung, was man natürlich auch unter die Abschiede nehmen muss, ist, der Trainer geht nach 10 Jahren, Stefan Madsen, wird ja bekanntlich ersetzt durch Mike Machulla. Und wenn man diese Konstellation sieht, Niklas Landin im Tor, der Abschied vom Trainer, der Abschied von einer Legende, sowas kann einen pushen. Und die alte Regel in Köln, es gewinnt nicht immer unbedingt der Favorit. Es kann auch schon mal ein Außenseiter schaffen.
Es haben schon einige Außenseiter geschafft. Ich glaube aber nicht, dass Aalborg mit der Truppe wirklich ein Außenseiter ist, auch wenn ich den SC Magdeburg in diesem Spiel favorisiert sehe. Du hast gerade auch angesprochen, Aalborg hat 3 Spiele im Playoff-Finale der dänischen Liga benötigt. Das war dann doch ein bisschen überraschend. Auch der Finalgegner war sehr, sehr überraschend. Lukas Nilsson übrigens ist mir aufgefallen, ja, Ex-Löwe und Ex-Kieler. Der hat schon 50 Tore in dieser Saison für Aalborg erzielt. Bin sehr gespannt, wie sich da dann natürlich auch Juri Knorr in Zukunft mal einfügen wird. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Der Gegner, wie gesagt, ist der SC Magdeburg, der kommt mit dem Selbstvertrauen eigentlich immer zu gewinnen. Die sind gerade wieder Deutscher Meister geworden, sie haben den DAB-Pokal gewonnen und ich weiß, dass ich das bei Kreisab jetzt schon oft gesagt habe in den letzten Monaten. Seit 3 Jahren sind die in jedem Wettbewerb im letzten Spiel noch dabei, um den Titel dann jeweils zu gewinnen. European League einmal gewonnen, einmal das Finale verloren, Champions League gewonnen, DAB-Pokal gewonnen, einmal das Finale verloren und so weiter, Deutscher Meister geworden. Letzte Saison hätten sie am letzten Spieltag noch Deutscher Meister werden können. Also sie waren bis zum letzten Spiel in jedem verfluchten Wettbewerb immer noch mit dabei. Was spricht denn dafür, dass sie es dieses Mal nicht schaffen, dass sie schon im Halbfinale rausfliegen?
Als Freund der Zahlen möchte ich jetzt natürlich erstmal ergänzen, sie sind auch dreifacher Vereinsweltmeister in Folge geworden. Also das hat auch vorher noch niemand geschafft. Ich sage genau, dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein ist der große Punkt, den sie haben. Nimmt man die Champions League, haben sie 13 der letzten 14 Champions League Spiele gewonnen, haben nur 1 verloren mit einem Tor in Kielce, das Viertelfinal-Hinspiel, und haben das ja bekanntlicherweise dann im Rückspiel ganz knapp im 7-Meter-Werfen gedreht. Sie haben in der Liga, wenn ich es recht im Kopf habe, aus den letzten 30 Spielen 28 Mal nicht verloren. Und sie haben den DAB-Pokal souverän gewonnen. Sie waren wirklich souverän diese Saison und die kommen mit einer so breiten Brust dort an. Wobei Bennett Wiegert natürlich auch dann immer ein bisschen auf die Bremse tritt. Der hat dann auch gesagt, jetzt reden wieder alle vom Titel. Wir müssen aber erstmal ein Halbfinale gegen Aalborg gewinnen. Und genau das könnte es sein. Man muss ja die Rolle sehen, die Magdeburg letztes Jahr in Köln hatte. Sie kamen als absolute Außenseiter, treffen auf Barcelona, schlagen die nach 7-Meter-Werfen, gewinnen gegen Kielce das Finale und sind plötzlich Champions-League-Sieger. Und genau in der entgegengesetzten Rolle, nämlich, dass sie eigentlich aufgrund der Leistung dieser Saison der große Favorit jetzt sind in Köln. Das könnte das Problem sein. Aber ich glaube, die Mannschaft, die so voller Ehrgeiz, Motivation, wirklich jetzt auch dieses, ich kann das Wort eigentlich gar nicht mehr hören, dieses Quadruppel zu gewinnen. Das hat noch nie eine deutsche Mannschaft geschafft, gleichzeitig deutscher Meister, DAB-Pokalsieger, Champions-League-Sieger und Vereinsweltmeister zu sein. Und genau diesen Ansporn haben sie. Und wenn man sich den Kader anschaut, nimmt man den suspendierten Nikola Portner weg, sind sie mit halbwegs voller Kapelle in Köln am Start. Und was dieser Kader kann, hat er diese Saison so ungefähr 50 Mal schon gezeigt.
Diese Mannschaft ist, ich kann mich da nur wiederholen, einfach unfassbar, weil sie ja auch nicht den höchsten Etat aller Teams haben. Das muss man auch nochmal dazu erwähnen. Tipp kommt gleich dann am Ende und ich möchte diese Vorschau nicht zu lange halten, sondern ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Es gibt ja gleich noch ein sehr, sehr langes Interview der Woche mit Juri Szewcow, sozusagen der zweite Teil von dem langen Gespräch, was ich im vergangenen Sommer mit ihm aufgenommen habe. Aber als ich das zuletzt geschnitten habe, ist mir auch aufgefallen, wie interessant und spannend die Aussagen auch jetzt noch sind. Also deswegen solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Wir springen zum zweiten Halbfinale. Der THW Kiel hat sich irgendwie noch in dieses Final Four gekämpft, gespielt, geackert, wie auch immer. Und trifft jetzt auf den FC Barcelona. Normalerweise hätte ich gesagt, ja, sie sind diesmal der Außenseiter, auch mit der Leistung oder den Leistungen, teilweise den desaströsen Leistungen auch, die sie in der Bundesliga gebracht haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ja so eine Art Last Hurray haben, dass die jetzt nochmal dahin fahren nach Köln und wissen, mit dieser Truppe ist es vielleicht die letzte Chance, nochmal auf dem Level was zu gewinnen. Sie werden nämlich kommende Saison nicht in der Champions League mit dabei sein. Sprich, dieses eine Gefühl, was alle nochmal zusammenschweißt. Wie geht's dir?
Ich sehe es ein bisschen ähnlich. Schauen wir vielleicht kurz auf Barcelona. Die haben für mich überraschend 3 Heimspiele verloren diese Saison. Gegen West Brom, gegen Magdeburg, gegen Montpellier. Sowas gibt's in der Saison bei Barcelona eigentlich nie. Sie wurden am Ende auch nur Zweiter. Durch diese finale Niederlage gegen Montpellier waren sie ja dann hinter Magdeburg und hatten das etwas schwerere Programm, sagen wir mal, im Vergleich dann dazu. Die Mannschaft ist absolut gefestigt. Dom Makuč ist jetzt wieder mit dabei. Sie haben auch vom Kader her natürlich eine Top-Mannschaft. Die Kamem, Emil Nielsen und Gonzalo Pérez de Vargas im Tor und einige andere Ausnahmekönner, Luis Frade am Kreis und Melvin Richardson und so weiter und so weiter. Also eigentlich ist der FC Barcelona für mich in dem Spiel der Favorit, wenn man sich die Saisons anschaut. Aber der THW Kiel ist so ein bisschen was wie die Rhein-Neckar-Löwen vorher in Hamburg beim Final Four der European League. Sie haben eine national komplett verkorkste Saison in der Liga abgeschlagen, im Pokal früh ausgeschieden. Und sie haben die Möglichkeit, jetzt mit 2 Spielen alles nochmal umzudrehen. Und das denke ich auch, was du sagst. Wir haben eben über einen Abschied von Mikkel Hansen geredet. Der THW Kiel verabschiedet in Köln seinen erfolgreichsten Torschützen der Clubgeschichte mit Niklas Ekberg. Und ich denke auch, man wird da sagen, es ist vielleicht nicht so eine Handballlegende wie Mikkel Hansen, aber er hat auch tausende Erfolge eingefahren. So, für Niklas Ekberg und für diese Mannschaft, die, wie du richtig sagst, jetzt so langsam ein bisschen frisches Blut gebrauchen wird und auch bekommen wird, das sehe ich auch so. Man kann in einem Spiel gegen Barcelona kann man gewinnen, das haben sie oft genug gezeigt. Wenn man sich die Statistiken anschaut, in Köln stehen mehr THW-Siege gegen Barcelona als umgekehrt. Es sind die beiden Mannschaften, die die Champions League am meisten gewonnen haben. Auf der einen Seite 10 Titel, auf der anderen Seite 4 Titel. Kiel hat 3-mal in Köln gewonnen, Barcelona hat 4-mal in Köln gewonnen. Also früher hätte man gesagt, das ist das vorweggenommene Finale. In dieser Saison, wo SC Magdeburg wirklich so dominant war, ist es spannend zu sehen, ob Barcelona diesem Favoritenstatus standhält, weil das haben sie in einigen Zeiten auch in Köln, auch im Halbfinale schon nicht geschafft. Und deswegen, ich sag, Kiel hat eine Chance. Vielleicht ist es so ein Spiel mit 47 zu 53 zugunsten von Barcelona. Aber zu sagen, Kiel hat in der Liga so viele Spiele verloren, deswegen sind sie in der Champions League chancenlos. Der schöne Satz, es ist schwerer nach Köln zu kommen, aber wenn du in Köln bist, kann alles passieren. Genau das kann für den THW auch zutreffen.
Tipps am Ende bitte.
Rein deutsches Finale, Magdeburg gegen Kiel.
Und dann sagst du nichts mehr dazu?
Und dann gewinnt die Mannschaft, die nach dem 7-Meter-Werfen mehr Tore erzielt hat als die anderen.
Eieiei, wir können uns also freuen auf ein schönes Wochenende in Köln. Wir gucken uns jetzt gleich Spiel um Platz 3 und Finale hier in Budapest an. Dazu habt ihr natürlich schon alles gehört, vorhin in der Sendung. Und ich bin sehr gespannt, was gleich passieren wird und natürlich auf das, was in Köln auf uns wartet. Aber wie immer wird ein tolles Sportwochenende auf uns warten. Vielen Dank, Björn. Und jetzt gibt es die letzte kurze Pause und nehmt euch Zeit für ein spektakuläres Interview der Woche. Bis sofort. Es gibt wieder ein Interview der Woche. Ihr habt vor einigen Wochen oder vielleicht auch in der letzten Woche, ich weiß es noch nicht ganz genau, den ersten Teil des Gesprächs mit Juri Schewzow gehört. Jetzt im Garten gesessen hier in Essen bei bestem Wetter. Es gab noch ein Stück Kuchen und noch ein Cappuccino. Und jetzt sitzen wir wieder hier in der Küche, beziehungsweise zwischen Küche und Wohnzimmer. Juri, nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Auch eben das Gespräch im Garten hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das sind ganz andere Einblicke, die man bekommt, wenn man mal mit jemandem spricht, der in einem Land groß geworden ist und auch arbeitet, wo die Strukturen ganz, ganz anders sind als in Deutschland. Und ich habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt. Einmal haben wir gesprochen über deine Karriere als Spieler. Jetzt sprechen wir über die Zeit als Trainer. Und du hast im letzten Gespräch am Ende ja schon gesagt, wie das dann zustande gekommen ist, dass man dir gesagt hat, ja, dann mach doch hier den Trainer. Horst Bredemeier war damals derjenige, der gesagt hat, das wäre doch schön, wenn du hier bleibst. War für dich immer klar, dass du nach deiner aktiven Karriere gerne im Handball bleiben möchtest?
Ja, das war mein Ziel. Handball ist mein Leben. Und nach meiner Zeit wollte ich in Handball bleiben. Und Trainerjob hat mir immer Spaß gemacht.
Wie war das denn mit der Sprache am Anfang? Weil du musst ja als Trainer vor allem erklären und vermitteln. Und du hast im letzten Gespräch gesagt, am Anfang bist du ohne Deutschkenntnisse nach Deutschland gekommen und musstest erst mal gucken, wie ist das hier eigentlich alles?
Also als ich als Trainer schon gearbeitet oder angefangen habe, da hatte ich schon was sprechen könnte. Also da hatte ich mit Sprache kein Problem und die Spieler haben mich verstanden. Und das war noch ein bisschen leichter für mich, das Einstieg in diesen Job in Deutschland. Weil ich hatte in Weißrussland ein Jahr gearbeitet und hier habe ich Mannschaft übernommen mit denen Spielern, die ich noch gespielt habe. Darum, das mit Sprache war überhaupt kein Problem. Ich habe nur angeboten, was ich gelernt habe, was die Spieler vielleicht nicht gemacht haben in Deutschland, was ich jetzt damals gut fand, dass wir in Russland gemacht hatten. Aber da war mein Einstieg und das habe ich jetzt richtig mit Freude genommen, dieses Angebot.
Hast du damals auch Probleme gehabt? Was hat vielleicht nicht funktioniert? Haben die Spieler vielleicht gesagt, was macht er denn? Weil er bringt jetzt hier seine weißrussischen oder russischen Übungen mit, das passt ja hier gar nicht.
Doch, das waren schon einige Übungen, wo ich nicht in Deutschland einfach nicht gemacht hätte. Weil als Spieler habe ich jetzt auch hier gesehen und gelernt habe, wie Handball funktioniert in Deutschland. Und damals in Weißrussland, wir haben sehr hart trainiert und das ging in Deutschland nicht. Das heißt, es war mir klar, wenn ich jetzt dieses Training einsetze, das würde mir gesagt, mit dieser Verrückten würden wir nicht trainieren. Und das habe ich jetzt nur die Hälfte gemacht, was wir gemacht haben.
Ist dir das schwer gefallen?
Nein, nein. Es ist mit der Zeit, kann ich schon sagen, es ist nicht klug, wenn du jetzt eine Mannschaft hast, dass die nicht jetzt alles umsetzen kann, aber du willst von dieser Mannschaft das beibringen, dass du willst. Du musst Mannschaft bringen, das, was Mannschaft kann. Und das ist jetzt diese Mittel für Trainer, das ist wichtig zu finden, dieses Niveau. Das heißt, du stellst seine eigene Ziele, aber du musst diese erreichen nur auf dem Niveau, auf dem wie deine Mannschaft ist.
Ich kann mir vorstellen, wenn man selber ein Weltklassespieler war, wenn man den Europapokal ein paar Mal gewonnen hat, Olympiagold und die Weltmeisterschaft, dann fehlt manchmal die Geduld?
Nein, nein. Im Trainerjob, man muss Geduld haben. Es ist nicht so, wie man kommt, gibt ein paar Übungen und morgen bist du schon deutscher Meister oder gewinnst du Pokal. Nein, nein, das ist Trainerjob, das ist sehr interessanter Job, das sehr viel Spaß macht. Aber ich höre oft, und das ist so, junge Trainer sagen dir zuerst, oh, das ist ganz anderes und schwer, als ich als Spieler war. Ich habe mich nicht so vorgestellt. Als Spieler kommst du zum Training, trainierst du, gehst du nach Hause, Kopf ist abgeschaltet, kommst du zum nächsten Training, ja, und dann hast du deine Freunde. Bei Trainerjob, Kopf arbeitet 24 Stunden. Wie der Spieler muss machen, was der Spieler muss, wie der Training aussieht, wie es spielen wir. Und das ist ja ganz anderes. Und die junge Spieler, wenn die in den Trainerjob ansteigen, verstehen nur dann, wenn die in dieser Job sind.
Du warst damals bei Spandau Berlin. Das war eine Mannschaft, die dann in der zweiten Liga gespielt hat. In deinem ersten Jahr, da seid ihr auf dem dritten Platz ins Ziel gekommen, danach dann 12. und 7., also ein paar Jahre zweite Liga für dich. Wie war das damals dann, dort zu arbeiten? War das schwierig?
Ich war nur ein Jahr in der zweiten Liga. Das heißt, wo wir Dritter geworden sind, in dem Jahr war ich als Trainer, wir waren, glaube ich, Hinrunde auf Position 1 oder 2. Immer, das war unser Platz und das war überraschend. Wo dann viele Spieler weggegangen sind, uns verlassen, wo wir abgestiegen. Und das war nicht vorgesehen, dass wir ganz oben stehen. Und ja, nach diesem Saison, ich habe nur diese Saison gearbeitet, ich habe ein Angebot von der TBV Lemgo bekommen habe. Wahrscheinlich diese erfolgreiche Saison für meine Mannschaft oder für Blau-Weiß Spandau Berlin hat er auf mich aufmerksam gemacht. Und dann irgendwann hatte ich jetzt Angebot bekommen von TBV. Und natürlich, wenn man kriegt so ein Angebot von Spitzenmannschaft in der Zeit, man kann nicht Nein sagen. Das war meine Chance.
Ja, und der TBV Lemgo, du hast es ja gerade gesagt, eine absolute Spitzenmannschaft zu diesem Zeitpunkt, Europapokalsieger. Und ihr könnt ja gerne nochmal reinhören in die Geschichte. Die Hölle von Bitola. Damals hat der Kollege Jörg Hagemann erzählt, wie du mit deiner Frau auf der Tribüne in Lemgo gesessen hast bei einem Spiel, um dir anzugucken, wie deine künftige Mannschaft spielt. Da war ja schon längst klar, du wirst der neue Trainer. Und es gab ja damals aber einen sehr erfolgreichen Trainer mit Lajos Mokshai, der den TBV Lemgo sehr nach vorne gebracht hat, eine tolle Arbeit da gemacht hat. Und du hast eine fertige Mannschaft eigentlich übernommen mit vielen sehr, sehr guten Spielern. Wie war das damals für dich, mit solchen Charakteren zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel Daniel Stephan oder Marc Baumgartner? Also Daniel Stephan war ja immer noch relativ jung. Marc Baumgartner, da sagen alle, ein sehr spezieller Charakter. Florian Kehrmann war ja irgendwann dann auch in Lemgo. Wie war das damals, da zu arbeiten? Beziehungsweise, ich glaube, du hast nur noch ein Jahr mit Florian Kehrmann zusammengearbeitet, bevor du dann aus Lemgo weggegangen bist. Wie war das damals für dich, mit diesen Spielern zu arbeiten, die dieses Niveau hatten und nicht mehr das Niveau von Zweitligaspielern?
Ja, das war ein großer Schritt. Das war eine Entscheidung für mich, nach Lemgo zu gehen. Und vor einigen, wenn man kriegt Angebot und weiß, dass du musst deutscher Meister werden. Das ist nicht so wie dein Anstieg. Das ist schon ein großer Schritt, weil ich habe diese Herausforderung genommen. Ich wusste, dass ich jetzt eine gute Mannschaft übernehme. Lajos hat ja super Arbeit gemacht. Und da war große Spieler, Volker Zerber, da war ein Daniel Stephan, da war ein Baumgartner, Lasse Marasche, da war ein Mike Bestecek. Das ist ein interessanter Spieler, ist mit denen man muss auch arbeiten können.
Und du warst damals noch ein junger Trainer, das sollten wir nicht vergessen.
Und vor einigem von zweiter Liga. Ja, und gut, Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Ich habe Gespräche mit Spielern gehabt. Ich wusste jetzt über alles, wie das normalerweise Trainer machen muss, habe ich alles gemacht. Und wir haben uns gut Arbeitsbasis gefunden. Und das war alles okay. Und für mich war nur wichtig in der Zeit, dass Mannschaft mein System annimmt. Weil Lajos hat seine Auffassung vom Spiel, ich habe mein. Und für mich war sehr wichtig, diese Freiheiten für jeden Spieler in meinem System zu finden. Beispiel, ein Daniel Stephan sollte nicht bei mir in irgendwelchen Rahmen sein. Er muss seine Qualität zeigen. Und das hat er gut geklappt. Und vor einigem, ich habe in Vorbereitung gemerkt, schon vor der Saison, dass es funktioniert. Und wo wir, es war ein Spiel in Hameln, glaube, dass wir haben deutlich so hoch gewonnen, weil wir schnell nach vorne gelaufen sind, Gegenstoß, und das hat der Spieler übernommen. Und dann, ich habe gesehen, das macht denen Spaß. Und da hat er geklappt, und wir sind sehr gut in der Saison gestartet. Und ich habe schon vorher gesagt, wenn man gewinnt was oder startet sehr gut, dann läuft von alleine. Und das war sehr gut und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor einigem, ich habe gute Qualität von den Spielern. Jede von denen war Persönlichkeit, wo in schwieriger Situation selber Spiel entscheiden kann oder übernehmen kann. Das war auch gute Hilfe für mich.
Glaubst du, es hat eine Rolle gespielt, weil du ja gesagt hast, du bist auch aus der zweiten Liga als Trainer gekommen. Und ich habe gesagt, du warst ja auch noch ein junger Trainer. Glaubst du, es hat eine Rolle gespielt für diese Spieler, dass sie wussten, du warst mal ein Weltklasse-Spieler, also dass sie dir glauben und vertrauen können? Weil wenn ein Trainer aus der zweiten Liga kommt und er hat als Spieler nichts erreicht, dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht manchmal der Respekt ein bisschen fehlt, dass man sagt, ja, was erzählt der Trainer denn? Der hat ja selber nur in der zweiten oder dritten Liga gespielt, was will der von mir? Aber bei dir wussten sie, Weltmeister, Olympiasieger, Europapokalsieger, das wird schon richtig sein, was er sagt?
Ich glaube, das war alles zusammen. Das Erste, dass ich jetzt als Spieler was Großes erreicht habe und dass jetzt die Aufmerksamkeit, diese Erfolge oder dieses Spiel, das wir gemacht haben in zweiter Liga mit Blau-Weiß Spandau, bestimmt haben die nachverfolgt. Bestimmt für viele war Überraschung, warum die so spielen, diese Art von Handball zu spielen. Und das ist insgesamt alles kam und denke, das war gegenseitiger Respekt. Und wir hatten ein Ziel. Ich glaube, ich habe schon vorher gesagt, ich habe Spitzenmannschaft übernommen. Lemgo wollte mit Lajos Mokson schon deutscher Meister werden. Das hat nicht geklappt. Und ich habe als Ziel von Verein, dass wir deutscher Meister gewinnen sollen. Und der Spieler wollen da auch.
Das Interessante ist, du warst insgesamt 5 Jahre in Lemgo. Ihr seid 2-mal Vizemeister geworden, 1-mal Dritter und 1-mal Vierter. Den größten Erfolg habt ihr gefeiert in der ersten Saison. Mhm. Meisterschaft und Pokalsieg. Ist ja eigentlich kurios. Man gewinnt das, also das Maximum eigentlich, bis auf den Europapokal, aber ich denke, Double ist auch nicht schlecht. Und dann denkt man wahrscheinlich auch, ja, jetzt werden wir vielleicht nochmal deutscher Meister. Und nochmal, die Mannschaft wird ja eigentlich nicht schlechter, sondern wenn man länger zusammenarbeitet, wird man besser. Ihr habt aber dann im Jahr danach in der Bundesliga mehr als doppelt so viele Spiele verloren. Ist auch interessant und habt immer noch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ihr seid Vizemeister geworden. Erkläre mir, warum war es damals nicht nochmal möglich, deutscher Meister zu werden? War der THW Kiel einfach zu gut? War Magdeburg einfach zu gut?
Ich weiß nicht, ob in meiner Zeit Magdeburg Meister wurde. Ich glaube, wir haben nur einen Verein, das vor uns war. Das war THW Kiel. Ob das in Pokal, ob das, es war immer unser Gegner. Und man muss sagen, dass irgendwann Mann Baumgartner uns verlassen hat. Das war schon eine große Schwäche für uns. Und Kiel macht nicht so viel Fehler, wenn man sieht. Und damals Serdarusic mit Schwenke sehr gute Arbeit geleistet. Die haben Spieler nachgeholt und die waren immer Schritt voraus für uns. Von Möglichkeiten her weiß jeder, wie das in Kiel mit Zuschauern und mit alles funktioniert. Und ganz anderes war bei uns in Lemgo. Nach diesem deutschen Meister, dann kam in Lemgo Bewegung, da wurde eine neue Halle umgebaut. Und wir mussten wo anderes in Bielefeld spielen. Da kam insgesamt jetzt, aber diese deutsche Meisterschaft hat große Schubs in Lemgo gegeben.
Wenn man Erster, Zweiter, Dritter, Vierter und dann wieder Zweiter wird, warum geht man dann?
Ja, weil man gehen muss. Es gibt Job, funktioniert nur dann, wenn man erfolgreich ist. Zweiter für Lemgo war auch nicht genug nach deutscher Meisterschaft. Aber ich glaube, wir waren zwei nächste Saison nach deutscher Meisterschaft ganz knapp an Kiel verpasst. Dann war im Pokal so auch. Wir waren, glaube ich, in beiden Jahren im Endspiel und alles. Und das hat nicht geklappt. Und dann hat der Verein was anderes entschieden und mit anderen Trainern gearbeitet. Und ich muss anders auch orientieren.
Und du bist gegangen zu TuS Essen. Nicht irgendein Verein in der deutschen Handballgeschichte, sondern vor allem Mitte, Ende der 80er unfassbar erfolgreich, auch mit einem Europapokalsieg, mit drei deutschen Meisterschaften. Und du bist ja quasi in Essen geblieben, sonst würdest du heute nicht hier leben. Also muss es dir damals sehr, sehr gut gefallen haben. Als Klaus Schorn, der Manager von TuS, der legendäre Manager, dich damals angerufen hat, war für dich sofort klar, ich mache das? Das ist eine gute Entscheidung, wenn ich dahin gehe?
Ich habe nicht lange überlegt, ja. Weil TuS ist eine Adresse. In der Zeit, wo ich übernommen habe, die waren im Mittelfeld und ich wusste, dass jetzt muss neuer Aufbau hier kommen, um das auf weitere Erfolge zu kommen. Das mir hier erwartet eine große Arbeit. Aber ich habe mit Christoph Scharge einen guten Co-Trainer an der Seite gehabt. Wir haben Pläne gehabt, Visionen gehabt. Und Sportdirektor Herr Schmitz hatte auch große Ahnung in Handball. Und dann sind wir die Geschichte auf die Arbeit rangegangen.
Das war eine ganz andere Arbeit als in Lemgo?
Ganz andere, ganz andere. Ich habe erstes, weil ich hier nicht die fertige Mannschaft übernommen habe, das war nicht diese entsprechende Qualität, so wie in Lemgo. Aber da waren auch einige gute, interessante Spieler wie Oleg Veliki, Targavanov oder Mat Dragunski, Grisha Hanawald. Dann haben wir umgeguckt und dann haben wir Valio Segerson verpflichtet. Goki als junger Spieler zu uns kam. Ich kann mich noch erinnern, der junge Spieler kommt nach Deutschland. Der war so ungeduldig. Der wollte unbedingt spielen. Aber zuerst ein halbes Jahr bei mir gar nichts gespielt, auf der Bank geschmoren. Aber danach irgendwann klappt das mit ihm und ist ein überragender Spieler und jetzt ist er als Trainer auch geworden ist.
Ja, da muss man natürlich dann auch die Geduld haben, weil du eben auch gesagt hast, oder anders, ich habe gefragt, wie viel Geduld kann man haben, als ehemaliger Weltklasse-Spieler mit Spielern zu arbeiten, die vielleicht nicht das gleiche Niveau haben oder die noch Zeit brauchen, wie zum Beispiel Sigurdsson dann ja auch ein bisschen Zeit gebraucht hat. Ist ja aber auch normal, wenn man aus dem Ausland kommt als junger Spieler, dann dauert das eben ein bisschen, bis das funktioniert. Hat dir das genauso viel Spaß gemacht wie die Arbeit in Lemgo, wo man um die deutsche Meisterschaft spielt? Das frage ich mich ja immer, weil man möchte natürlich auch Titel gewinnen. Oder hat dich das auch zufriedengestellt, wenn du gemerkt hast, die Mannschaft wird ja immer besser?
Erstens, alle Stationen, wo ich war, in meiner Mannschaft, ich habe immer junge Spieler genommen. Das ist es mein Prinzip. Und das war in Lemgo auch. Einige junge Spieler, wo die Mitmannschaft trainieren haben. Und genauso wie bei TuS. Wir haben einige junge Spieler verpflichtet. dass die auch Geduld haben mussten. Mit denen musst du immer sprechen, dass deine Zeit immer kommt, dass die nicht jetzt frühzeitig frustrierend sind und alles. Aber das hat mich immer Spaß gemacht, wenn ich jetzt Entwicklung von der Mannschaft gesehen habe. Und man muss auch hier, das war meine Aufgabe, eine Familie aufzubauen, dass jetzt Mannschaft funktioniert. Das ist nicht nur auf dem Spielfeld, Mannschaft muss funktionieren, auch außer Spielfeld. Und das war hier nicht so und danach neue Leute gekommen sind. Aber mit der Zeit, ich habe gesehen, dass es funktioniert, dass die Mannschaft wird besser geworden, dass einige Spiele zum Führungsperson gewachsen sind und das ist jetzt immer in richtige Richtung gegangen. Das haben wir gesehen, aber auf dem Erfolg sind sehr viele Leute, nicht, dass ich ihn meine. Ich habe jetzt gesagt, das war mein Co-Trainer, das war auch Klaus Schon, das war auch HD Schmitz und dass viele Leute beteiligt waren.
Ja, und Tusem, ich habe es ja eben schon gesagt, zum damaligen Zeitpunkt immer noch ein großer Verein im deutschen Handball. Mittlerweile Zweitligist, mussten auch mal in die dritte Liga gehen, weil es finanzielle Probleme gab. Ihr seid Fünfter, Vierter, Siebter und Siebter geworden. Aber eigentlich war diese letzte Mannschaft dann 2005 die beste Mannschaft, die du da hattest.
Für uns war es wichtig, dass wir Europapokal wieder spielen. Das hatten wir geschafft, im ersten Jahr geschafft und dann hatten wir gespielt. Irgendwann wir gegen Barcelona, wir hatten gute Spiele gemacht. Und die Mannschaft immer zusammengewachsen. Und das am letztes Jahr, das war natürlich schade, dass diese Mannschaft auseinandergegangen, aber es war so, das war diese finanzielle Probleme und es war Zeiten, wo Mannschaft nur einfach gesagt hat, wir suchen was Neues. Aber wir spielen diese Saison bis zum Ende. Und ich weiß, dass Sigurdsson schon hat früh, sehr früh mir angedeutet, dass er nach Gummersbach geht. Das wusste ich schon. Und, aber der ist so Spieler von Charakter her, der hat alles gegeben bis zum Ende. Und das war wichtig für uns, dass wir diese Europapokal gewinnen. Und das im Prinzip wollten wir, aber Endspiel gegen Magdeburg, nach erstem Spiel, wo wir in Magdeburg gespielt mit 8 Tore verloren, gegen Top-Mannschaft mit Abati und mit Kretschmer und so alle anderen Supermannschaft war, nicht vorgesehen, -8 und im Rückspiel, da hatten wir auch noch Gas gegeben, Jungs hatten richtig gekämpft, weil die wussten, das letzte Spiel für die, wo die zusammen sind, und das hat gut geklappt und unheimliche Stimmung war in der Mannschaft und ich habe so stark kämpfende Mannschaft noch nie gesehen haben. Und das am Ende uns belohnt. Obwohl diese Schwierigkeit, wir hatten schon, wussten alle, dass wir auseinandergehen. Derzeit habe ich auch schon einen anderen Vertrag gehabt. Aber das war ein toller Event.
Vielleicht müssen wir ein bisschen erklären, was damals überhaupt passiert ist. Es gab einen griechischen Hauptsponsor, der dann die Gelder nicht bezahlt hat, die er zugesichert hat. Und damit war klar, Tusem muss zurück in die Regionalliga. Es war damals die dritte Liga in Deutschland. Sofort wieder aufgestiegen, ich glaube mit einem Minuspunkt und dann wieder in der zweiten Liga gespielt. Und ja, das war natürlich dann schon ein großer Schock für euch. Wie viele Monate vorher, vor Saisonende, wusstet ihr, in der nächsten Saison sind wir alle nicht mehr bei Tusem Essen?
Oh, ich glaube, jetzt kann ich nicht genau erinnern, aber Tendenz war schon in dieser Richtung. Aber ich sage, 5-6 Monate vorher wussten wir schon, dass einige Spieler schon suchen neue was und der Verein hatte frühzeitig Insolvenz angemeldet und da war schon klar. Ja. Aber leider gibt es sowas im Sport ab und zu. Es ist nicht gute Nachrichten und dann, ich weiß, dass mehrere Spieler nicht gerne aus Essen gegangen sind und du würdest gerne geblieben, aber wenn ich sehe Entwicklung von einem Sigurdsson, wo er überall war in Barcelona und überall, von einem Veliki, das danach deutscher Nationalspieler geworden und Weltmeister geworden ist, oder Michael Haas genauso gleicher, oder Viktor Schillage, das da erfolgreich bei TV Kiel war, dann freue ich mich für Jungs. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt weißt, was die im Training gemacht, was wir zusammen gemacht haben, wie wir gelebt haben.
Glaubst du, das hat eure ganze Saison am Ende verändert? Die Mannschaft also noch mehr zur Mannschaft gemacht, noch mehr zu Freunden gemacht, dass jeder wusste, in ein paar Monaten ist sie auf Schluss?
Wir haben Halbfinale gegen Astrachan gespielt. Das war ein schwieriges Spiel, wo mit viel Verletzten waren und das hat noch uns geschweißt dann. mehr geschweißt. Wir hatten schon gute Mannschaft, wir hatten schon gute Stimmung in der Mannschaft. Wir hatten schon diese Atmosphäre geschafft, dass sogar von Jungs kam ab und zu, ey Trainer, lass uns was zusammen machen und so weiter. Da war schon gute Stimmung. Aber ich glaube, das letzte Schubs, dass diese Situation, dass wir bald auseinandergehen, waren, ich weiß, dass jetzt Sigurdsson mit Schulage sehr gut befreundet ist, dass die jetzt ihre Wege auseinandergehen, das hat schon uns Schubs gegeben.
Also eine ganz besondere Situation nochmal vor diesem Rückspiel im Finale des EHF-Pokals gegen den SC Magdeburg. Du hast gerade schon gesagt, Hinspiel mit 8 Toren verloren. Ich glaube, dieses Finale, dieses Rückspiel war in Oberhausen, richtig? Mhm. Also in einer relativ großen Arena auch. Und eine besondere Situation. Eigentlich weiß jeder, der in die Halle kommt, ja, die verlieren jetzt heute. Also vielleicht gewinnen sie mit 3-4 Toren, aber sie werden nicht Europapokalsieger. Vielleicht hast du ein paar Geschichten für uns rund um dieses Spiel, was sehr, sehr spektakulär war. Auch Geschichten von einzelnen Spielern. Wir haben eben im Garten schon über Dimitri Torgovanov gesprochen. Das war natürlich ein besonderes Beispiel oder ein besonderer Spieler auch in der Historie des Handballs.
Ach, weil jetzt ich über diese Mannschaft, über diese Charaktere des in der Mannschaft, die sind, ob das Grisha Hannawald, das ist auch ein Charakterspieler, wo damals in kurzer Hose gespielt hat in dem Tor. Ja. Ob das ein Sigurdsson oder ein Schlage, die sind Kämpfer und so zielorientierte Leute, Spieler. Und ja, nach ersten Spiel in Magdeburg, wo wir mit 8 verloren, wir waren ziemlich alle enttäuscht. Enttäuscht, ich habe schon oft gesagt, über diesen tiefen Punkt, wo du lange vorbereitest, du hast Hoffnung und dann plötzlich verlierst und du fällst in ein Loch. Und du musst schnell rauskommen. Und da hat die Mannschaft gut gemacht. Wir kamen auf dieses Loch und wir haben ein bisschen umgestellt, unsere Deckung mit Offensive 5-1. Und da hat von Anfang gut geklappt. Grisha war gut im Tor, funktioniert. Leider, wir haben Schwierigkeiten jetzt bekommen. Targavanov auf erste Minute hat die Schulter ausgekugelt. Aber wenn man hat er gesehen, dann hinter der Bank versuchen, ihn wieder reinzubekommen und dann kommt er auf der Bank und will ihn spielen und so weiter. Da hat er einen Motivationsschubs gegeben und die Jungs dann gekämpft. Wir wussten von Ergebnis her, das habe ich jetzt, kann ich mich in Erinnerung, jetzt unser war letzter Angriff. Wir waren mit einem Tor hinten, mit 7, da war unser letzter Angriff, habe ich uns gesagt, Jungs, in der Auszeit, das ist unser letzter Angriff, wir müssen abschließen und dann müssen wir vorbereiten und 7 Werte werfen. Das ist die beste Möglichkeit von uns. Nach 8 Minus-Tore im Hinspiel. Die Jungs haben das gut gemacht, was wir vorgenommen haben. Der Dikusson hat von außen abgeschlossen. Magdeburg wollte schnell letzte Tore machen, entscheidende Tore. Hat er nicht geklappt und dann gucke ich jetzt auf Zeit, es gibt noch 4 Sekunden und dann war plötzlich die andere Geschichte, das schnelle Spiel von Hannawald nach vorne, langer Pass von Veliki an Targavanov und dann macht mit ausgekugelter Schulter einzige Tore in diesem Spiel und das war das letzte Tor, das entscheidende Tor und das schon große Bedeutung war für alle. Das war große dann Glück, große Spiel, großer Kampf und für Zuschauer war groß und dann, ja, wenn man weiß, das war das letzte Spiel, dann schon Gänsehaut.
Ja, also wenn ich jetzt davon höre, ich kann mich auch noch an dieses Spiel erinnern, dass das ein ganz, ganz besonderes Spiel war und der Abschluss, der zu frühe Abschluss von Magdeburg war von deinem ehemaligen Mitspieler, von Stefan Kretschmer.
Habe ich extra nicht gesagt.
Ja, weil ich ihn sehr gerne mag. Aber das war natürlich eine besondere Szene auch im deutschen Handball. Also viele, die den Handball schon seit Jahren verfolgen, werden sich daran erinnern können, an diese Situation. Du bist fast 10 Jahre vorher deutscher Meister geworden mit Lemgo. Also es war schon einige Jahre her. War das trotzdem dein größter Erfolg als Trainer? Dieses Spiel zu gewinnen nochmal mit dem Ende bei Tusem in dem Moment?
Besonders nicht, aber das war schon große Freunde. Ja, das war deutscher Meister mit Lemgo. Wir hatten, glaube ich, 2, 3 Spieltage vor Saisonende. Wussten wir schon, dass wir deutscher Meister sind. Und das schon Feier, große Feier. Lemgo war Empfang und alles. Da war schon anderes aufgenommen. Jetzt, ja. Aber hier in entscheidenden, in letzter Sekunde und alles, Das ist schon Momente, wo man nicht vergisst. Und ich habe mit dieser Mannschaft ein Endspiel in Hamburg gegen Flensburg verloren. In letzter Sekunde. Das war ein Spiel, wir ganze erste Halbzeit mit 6 Toren immer in Rückstand waren. Dann hatten wir irgendwann zum Ende Unentschieden. Da war 2-mal Verlängerung. Und wir waren nie in Führung. Und dann 80 Sekunden von der Ende, 2. Verlängerung, wir kriegen Ball und wir waren in Angriff, wo wir Spiel entscheiden können bei Unentschieden. Dann hatten wir ein Spiel am Kreis. Alle dachten, das ist jetzt Freiwurf. War nicht. Schiedsrichter anderes entschieden haben. Und ich sehe nun, dass Christensen läuft Gegenstoß. Jan Holpert hat ihn angespielt. Ich gucke auf die Uhr. Und ich sehe, dass Christensen macht Tore und auf Zeit noch 1 Sekunde. Und genau das in 1 Sekunde verlierst du Endspiel und Pokal. Das ist die Momente, das vergisst du nicht. Ob du gewinnst oder genau gleiche, wo wir mit 1 Sekunde von Ende verloren, obwohl alles in unsere Hände war. Da gibt es sowas im Sport und das ist was Interessantes, dass es Sport so gibt.
Wie hast du sowas verarbeitet als Trainer? Wie bist du mit den Spielern danach umgegangen? Was hast du denen gesagt nach so einem Moment, nach so einer Niederlage?
Och, das war so tiefer Punkt. Ich war 2 Wochen wahrscheinlich nicht ansprechbar. Das war die schlimmste Niederlage in meiner Trainerkarriere. Das war so, irgendwann, wie gesagt, kommst du trotzdem jetzt auf richtige Spur, auf richtigen Weg und dann gehst du weiter. Aber das war schon ein ziemlich großer Schlag.
Du wusstest ja dann, als ihr diesen Europapokal gewonnen habt mit Tusem 2005, du gehst zu den Rhein-Neckar-Löwen. Damals noch ein junger Verein, ein Verein, der große Ziele hatte, ein aufstrebender Verein, ein interessanter Verein, glaube ich, auch für einen Trainer wie dich, der schon dann 10 Jahre ungefähr gearbeitet hat als Trainer. Was waren die Erwartungen, die du hattest an die Rhein-Neckar-Löwen, an deine Zeit dort? Was wolltest du dort erreichen?
Als erstes, das ist nicht großer Unterschied zwischen Tusum und damals Gronau war das. Gronau-Ostrigen war der Verein. Weil ich habe in Tusum als Aufbau vorgenommen, ich habe jetzt bei Gronau-Ostrigen als Aufbau. Da war Mannschaft, hatte gerade Aufstieg gemacht. Ist klar, dass mit der Mannschaft man kann nicht überleben in der Bundesliga und man muss neue Spiele kommen. Klar, mit SAP in Rücken, mit viel großen Sponsoren. Da war leichter. Aber das war auch Aufbau. Hatte ich Erfahrung gehabt bei Tusum und habe den Job angenommen.
Und es hat ja funktioniert am Anfang. Ihr seid direkt Sechster geworden.
Ja, und noch in der Final Four nach Hamburg, auch am ersten Jahr. Das war schon ein großer Erfolg für den Verein. Gut, für Aufsteiger, das war nicht vorgesehen, aber das war sehr gut. Und seitdem werden wir diese Entwicklung, diese Aufbaumannschaft weiterentwickeln.
Nicht jeder kann sich wahrscheinlich daran erinnern, mit welchen Spielern du damals zusammengearbeitet hast. Welche Spieler waren das?
Gut, die Mannschaft ist aufgestiegen, da war aufgefrischt mit Spielern, die schon Erfahrung in der Bundesliga haben. Das ein Schmalkam, Jurassic war damals, da war junger Uwe Gensheimer war da in der Mannschaft. Da kam ein Klimowitz, da war schon einige Spieler. Das heißt, das war gemischte. 5 erfahrene Spieler von Bundesliga und der Rest war ohne Erfahrung. Und die erfahrenen Spieler mussten die führen. Halbes Jahr später kam noch der Gavanov dazu, ganz erfahrene Spieler zu uns. Und das hat also so funktioniert, dass die Spieler mit Erfahrung dann mehr geholfen haben, diese jungen Spieler führen, in Bundesliga zu überstehen. Und vor einigem sehr interessant war, mit einem Gensheimer zu arbeiten, der ein Talent, Riesentalent, weiß er jetzt jeder schon. Und später hatten wir auch Gretzky geholt und das ist schon eine spätere Geschichte. Aber Anfang war diese Spieler, das da waren, ein bisschen aufgefrischt.
Du hast gesagt, es war interessant, mit so einem jungen Uwe Gensheimer zu arbeiten. Mit der Erfahrung natürlich, die du hattest als Spieler und auch als Trainer. Merkt man da sofort, das wird ein Weltklasse-Spieler?
Ja, nur in meiner Zeit, der war noch zu jung. Zu jung, aber sieht man, das hat er bei ihm Ich muss nicht sehr viel über filigrane Würfe und alles erzählt und vor allem da war im Kopf ganz guter Junge, der auf richtiger Weg war. Aber wenn du als Trainer stehst, du willst immer Erfolg haben. Und wenn da ein unerfahrener Spieler ist, kannst du einmal verzeihen, zweimal verzeihen, aber trotzdem, der brodelt schon mal als Trainer. Gut, wir haben ihm Zeit gegeben, Geduld war da. Ich vergleiche das so wie Sigurdsson war auch bei mir bei Tusem Essen. Man muss ihm auch Geduld geben, Zeit geben, sich zu entwickeln. Ich denke, Uwe hat das so angenommen. Ich habe irgendwann ein Interview seine gelesen, wo er gesagt hat, ja, der Chef Zoff war sehr streng zu mir. Ja, ich glaube, das muss man machen in der Zeit. Vielleicht heute ich jetzt mit ihm ganz anderer gearbeitet als damals. Aber da war Zeit und das war so.
Es ist interessant, wenn man auf deine Bilanz schaut mit den Rhein-Neckar-Löwen. Im ersten Jahr 30 Minuspunkte, im zweiten Jahr 26. Ihr seid aber dann nur Achter geworden, obwohl ihr euch verbessert habt. Im dritten Jahr 16 Minuspunkte, also nochmal 10 Minuspunkte weniger. Dann seid ihr Vierter geworden. Und dann finde ich besonders interessant, 4 Spiele in der Saison 2008-2009, 5-3 Punkte am Anfang. Und auf einmal sagt man dir, Juri, wir möchten nicht mehr mit dir arbeiten. Was ist damals genau passiert?
Ja, das war Entscheidung vom Verein, nicht von mir. Klar.
Aber du sitzt ja jetzt hier, ich kann ja nur dich fragen.
Ja, ich kann auch, mehr würde das nicht erklärt. Und das ist wie üblich ist, Verein sagt, wir wollen einen anderen Weg gehen. Ja, ich kann nur das akzeptieren, mehr kann ich nicht sagen.
Weil es ist interessant, ihr seid mit 2 Siegen in die Saison gestartet, dann habt ihr zu Hause gegen den THW Kiel verloren. Okay, 42 Gegentore sind relativ viel, ihr habt aber auch selber 40 Tore geworfen, also ihr habt mit 2 Toren gegen den THW Kiel verloren, das kann passieren. Und dann habt ihr zu Hause unentschieden gespielt gegen Lemgo, auch keine schlechte Mannschaft. Also das sind ja Ergebnisse, wo man sagt, ist eigentlich okay.
Ja, dieses Spiel gegen Kiel, ich kann mich jetzt erinnern, als wir mit Serdar Rusic, da war ein sehr interessantes Spiel. Beide Mannschaften haben dann nur am Tempo gedrückt, schnelle Mitte. Und ich habe vor dem Spiel Mannschaft gesagt, ich stehe hier an der Mittellinie und ich gucke nicht so, wie mein Spieler letzter wird. Ich möchte, dass immer ein Spieler von Kiel wird letzter. Meine sind alle nach vorne laufen. Genau gleich war Serdar Rusic auch. Von Charakter wahrscheinlich waren wir ähnlich. Gut, am Ende Kiel hat gewonnen. Da war auch Qualität im Kader in dieser Mannschaft. Gut, das ist so im Sport. Bei solchen Mannschaften gewinnt am Ende, auf welcher Seite Glück ist. Kiel hat gewonnen. Aber zu Situationen, wo bei Rhein-Neckar Löwen passiert, ich sage, jetzt war Entscheidung von Verein. Warum die haben gemacht, weiß ich nicht. Für mich war auch das überrascht. Sehr überrascht war ich. Aber ich muss Situation fertig werden.
War das damals hart für dich? Warst du auch ein bisschen verärgert, nicht nur enttäuscht, weil du hast ein paar Jahre eine Aufbauarbeit geleistet. Die Mannschaft ist ja immer besser geworden, habe ich gerade ja auch erklärt anhand der Zahlen, dass du irgendwie gesagt hast, was soll das jetzt? Weil es war für dich ja auch eine neue Situation. Das kanntest du ja nicht, dass nach ein paar Spielen du nicht mehr deine Arbeit machen konntest.
Ich habe mich nicht bereut, dass ich jetzt da Aufbau gemacht und alles, dass ich bei dem Verein gearbeitet habe, war alles okay. Ich war mich geärgert, dass die mir jetzt in dieser Situation nach 4 Spielen nicht die Chance gegeben haben. Da war ich nicht einverstanden, aber ich habe mich aufgenommen, wie diese Situation ist. Ich bin Profi, ich weiß, was zu meiner Job gehört, die Entlassungen. Ich bin nicht der erste Trainer, mehr Erfolgstrainer, der auch entlassen wurde und danach was gewinnen und dann ist für mich Sache erledigt.
Dann hat es ein bisschen gedauert, also es war ja zu Beginn der Saison 2008, 2009 und dann hast du die Nationalmannschaft von Weißrussland übernommen. Das machst du jetzt schon sehr, sehr lange, also im Juli 2009 hast du dich dazu entschieden oder der Verband hat sich auch dazu entschieden, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Wir sprechen jetzt gleich noch dann darüber, wie schwer das aktuell natürlich ist, für dich zu arbeiten. Das ist äußerst schwer. Aber war das damals der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, ich werde jetzt auch Nationaltrainer? Weil klar ist, die Arbeit, die ist ganz anders als im Verein. Du kannst nicht täglich mit den Spielern arbeiten, aber vielleicht ist es auch für deinen Stil wichtig, täglich mit den Spielern zu arbeiten. War das der richtige Zeitpunkt, von Vereinstrainer zum Nationaltrainer zu werden?
Ich hätte gerne weiter in Deutschland vielleicht, also es war nicht vorgesehen. Ja, ich hätte immer einen Wunsch gehabt, als Nationaltrainer irgendwo gearbeitet zu können, aber es war nicht in der Zeit. Und Zufall war, dass damals Nationalmannschaft Weißrussland gegen deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart gespielt hat, Qualifikationsspiel oder irgendwas. Ich war mit meiner Frau bei diesem Spiel dabei zu gucken, einfach weil wenn meine Landsleute sind. Und da hatten wir hoch verloren, also Weißrussland ist klar. Und Präsident von Weißrussischer Handball war bei dem Spiel dabei. Und nach dem Spiel hat er mich einfach angesprochen, uns mal zu treffen und zu reden, ob das jetzt Möglichkeit überhaupt gibt, weil er wusste, dass ich jetzt schon heutzutage, das ist schon 32 Jahre, als ich in Deutschland bin, lebe ich jetzt alles. Damals war er 20. Und das war schwer zu kriegen, weil ich hätte Angebote schon auch gehabt jetzt von anderen Vereinen. Und da dann wir nochmal getroffen in Weißrussland. Ich habe mein Konzept vorgestellt. Ich wollte auch mein Land helfen. Nach so viel, dass mir mein Land damals nach Handball gegeben hat, dass ich jetzt da aufgewachsen bin, zum Olympiasieger war. Und dann wollte ich was zurück. Und das war gute Gespräche. Ich habe mein Konzept vorgestellt, die waren auch einverstanden und so ist das zustande gekommen.
War es schwer, den Verband von deinem Konzept zu überzeugen?
War nicht schwer, weil in der Zeit, ich habe als Trainer auch hier was gewonnen. Die wussten, dass ich in der Bundesliga gearbeitet und das heißt, alles, was ich jetzt gesagt hatte, wurde auch so mir versprochen, das wird umgesetzt. Und erst einmal meine Forderung war, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, arbeiten wie im Verein. Weil ich hatte keine andere Möglichkeit gesehen, in weißrussischer Handball was zu machen, wenn nicht vernünftige Training, also richtige andere Methode als in Weißrussland war, als so wie mit anderen Möglichkeiten zu arbeiten. Und dann, ja, wir hatten in den ersten 2 Jahren, ich habe gearbeitet in Weißrussland, wie im Verein. Fast jeden Monat war ich dort mit 10-tägigen Trainingslager mit Nationalmannschaft. Und so hatten wir Spieler auf ein anderes Niveau gebracht und so weiterentwickeln sich.
Das ist ja dann ein Vorteil in so einem Land wie Weißrussland, wo die Liga nicht so stark ist, dass du dann sagen kannst, oder die Liga sagt, wir machen eine Pause für die Nationalmannschaft. Du kannst mit dieser Nationalmannschaft trainieren. Der große Nachteil ist natürlich, du kannst nicht aus 200 Spielern auswählen, sondern du hast einen sehr kleinen Pool an Spielern, aus denen du deinen Kader wählen musst.
Ja, da sieht man, es gibt Nachteil und Vorteil. Nachteil, dass ich bei Trainingslager nur 21 Spieler hatte. Das war schon Nationalmannschaft. Das große Glück natürlich war, dass Rutenko zurück nach Weißrussland gekehrt ist. Er war Führungsspieler, da hat er mir sehr gut geholfen, das hat er auf dem Spielfeld, außer Spielfeld, das hat er gut gemacht und im Prinzip, wir hatten Weg gezeigt, wie das professionell umgeht, weil damals außer Klimowitz oder Siniak noch, keiner weiß, russische Spieler auslands war, nicht so viele andere Vereine auf weißrussische Spiele interessiert sind gewesen. Und das war Punkt, wo wir zuerst Spieler in vernünftiges Niveau bringen müssen, dass die überhaupt nicht in diese weißrussische Liga nur kochen. Die müssen was anderes können. Und das war diese Geschichte, das unbedingt, und das wollte ganze Liga, weil schon lange nicht Erfolge da waren. Das schon lange. Und man arbeitet, wenn die alle einverstanden gewesen, und da hat es so weiter geklappt und bis jetzt heute arbeite ich dort.
Du hast den Namen Sergej Rutenko gerade erwähnt. Vielleicht sprechen wir in ein paar Minuten auch über ihn, eine sehr umstrittene Persönlichkeit für viele im Handball, zumindest in Deutschland. Ich kann mich erinnern, wenn er mit seinen Vereinen, also zum Beispiel Celje, Ciudad Real oder Barcelona in der Champions League in Deutschland gespielt hat, ist er immer ausgepfiffen worden. Also eigentlich in jeder Halle, egal wo es war. Er war nicht besonders beliebt. Ich finde, dass es ein fantastischer Spieler ist. Ein Spieler, der eine große Persönlichkeit war, wie du gesagt hast, der der absolute Weltklasse auch war. Wie war das für dich, mit so einem Spieler zu arbeiten?
Ich habe ihn einmal auf dieses Thema angesprochen. Warum bist du überall ausgepfiffen? Er hat zu mir gesagt, ich spiele dann noch besser. Wenn ich ausgepfiffen bin, spiele ich noch besser. Die wissen das nicht, dass die mir helfen. Und er ist ein großer Spieler. Ist klar, kennt ihn ganze Welt. Aber der ist ganz vernünftig. Der hat mir sehr viel geholfen. Der ist Profi. Der war bei mehreren Vereinen. Der weiß auch, wie das alles funktioniert, wie die verhalten sollen. Der hat jetzt auch um sich Mannschaft auch organisiert. Und er wusste, dass wenn er nicht 10 Tore wirft in einem Spiel, wir auch nicht gewinnen können. Und ganz wichtig war, dass die anderen Spieler, das beste Spieler in Weißrussland, die können sich einordnen in diese Hierarchie. Und das war sehr gut, das war, was wir gut geschafft haben.
Ist ja ein bisschen schade, dass er in dieser Generation nicht mehr mitspielen kann, weil er hat 4, 5 Spieler, die relativ gut sind. Jetzt nicht 20 oder 25, das ist ja dein Problem, auch immer noch, aber so ein Rutenka könntest du ganz gut gebrauchen jetzt.
Ja klar, aber leider geht das nicht. Aber wir haben eine gute Generation. Wir haben gut mit dieser Maßnahme, die wir gemacht haben, mit diesem System, dass wir leider Auswahl, nicht so große Auswahl von Spielern haben, aber wir trainieren mit denen anders. Wir machen sehr großen Wert auf Ausbildung im Sportinternat. Und wir haben das geschafft, dass bei uns gibt es einige Spieler wie Karaljok, Vailupov, die spielen jetzt Champions League, dass jetzt ein Kollege spielt jetzt in Bundesliga. Die Spieler, das schon Niveau erreicht haben. Und ja, es ist nicht genug, diese Spiele, aber wir haben eine gute Mannschaft.
Gibt es viele Internate in Weißrussland im Moment? Weil du sagst, ihr legt sehr viel Wert auf die Ausbildung. An wie vielen Orten in Weißrussland könnt ihr überhaupt ausbilden?
Wir haben nur ein Internat und der ist in Minsk. Das heißt, in Weißrussland, wenn irgendwo ein Talent ist, wenn er sich entwickeln will, dann muss er zu diesem Internat. Ist auch begrenzt, weil in diesem Internat es gibt viel Leichtathleten und andere Sportarten, begrenzte Plätze. Ich glaube, wir haben 20 Plätze in diesem Internat, wo wir Talente dann kommen und die bilden wir aus. Und das ist alles. Aber da kommen die Besten aus ganzem Land. Ja, und das ist bei uns der Trainer, wo der Spieler gefunden hat, der kriegt irgendwas zusätzliches Gehalt und so weiter. Die haben schon Interesse, in diese Internetleute zu kommen. Aber das ist zu wenig. Aber wir sind schon dran gewohnt, wir arbeiten auf diesem Niveau.
Bist du manchmal frustriert?
Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist frustriert. Ich bin neidisch, wenn ich sehe, die anderen, meine Kollegen, was für die Potenzial haben und alles. Ich bin am meisten enttäuscht, dass die in Land, ich muss darzustellen. Aber mein Darzustellen muss nicht als Ausrede sein. Das möchte ich auch nicht. Aber dass die anderen Nationen bessere Arbeit geleistet haben. Und jede von den Mannschaften, die vor uns stehen, haben auch einen Karaljok oder zwei Karaljok auf dieser Position und genau gute Spieler, so wie wir. Und ab und zu bin ich frustriert in dem Punkt, dass die im Land nicht verstehen, diese Realität verstehen nicht, dass wir machen gute Arbeit mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und besser geht einfach nicht. Darum muss man was ändern. Vielleicht 3, 4 Internats noch dazu oder unsere Meisterschaft muss noch 2, 3 Vereine dazu kommen. Wir haben nur 6 Vereine in ganzer Meisterschaft und das ist viel zu wenig.
Fehlt die Bereitschaft oder fehlt das Geld?
Am meisten fehlt das Geld. Wir haben nicht so viel Potenzial von der Trainer. Also im Prinzip, System ist so, die kommen immer neue, junge Trainer, aber die haben nicht die Erfahrung. Jetzt kam eine neue Generation von Trainern, die das schon bei eigenen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gespielt, die wissen schon, auf welchem Niveau die müssen trainieren. Vorher war das nicht der Fall. Die Trainer waren nur in eigener Liga und das ist nicht so große Erfahrung.
Ich möchte nicht zu sehr in das Thema Politik gehen, sondern wir sprechen ja hier über Sport. Es ist nicht dein Fehler, dass deine Mannschaft aktuell nicht Turniere spielen kann. Es ist nicht der Fehler deiner Spieler, dass deine Mannschaft aktuell keine Turniere spielen kann. Frustriert das dich sehr?
Wir müssen unsere Sportart in Weißrussland weiterentwickeln. Das haben wir so vorgenommen. Wir Sportler mit diesem Krieg überhaupt nichts zu tun haben. Aber wir hoffen, dass irgendwann das zum Ende kommt und dass irgendwann kommt andere Entscheidung und die Weißrussen würden weiterspielen.
Glaubst du, du hast die Geduld dafür?
Es ist schwer. Es ist schwer, aber bis jetzt, wir haben Hoffnung.
Vielleicht kannst du mal erzählen, weil mir hast du das schon erzählt, bevor wir angefangen haben, dieses Gespräch aufzunehmen. Wie kompliziert ist es aktuell überhaupt für dich, nach Weißrussland zu reisen? Weil in der Vergangenheit hast du dich zum Beispiel in Frankfurt in das Flugzeug gesetzt, in 2,5 Stunden warst du in Weißrussland. Wie musst du jetzt nach Weißrussland reisen, damit du überhaupt deine Arbeit machen kannst?
Ja, aber ich bin schon dran gewohnt jetzt. Ist es natürlich langer Flug, gibt es ein paar Möglichkeiten jetzt über Vilnius und dann weiter mit dem Bus oder über Istanbul. Das ist schon ein bisschen kompliziert, aber gut, wir wissen alles, warum das ist. Entweder man macht das oder man macht das nicht. Das ist der Punkt.
Die Leidenschaft ist zu groß.
Ach, wir haben Hoffnung. Das ist das Wichtigste. Wir haben Hoffnung. Und für mich ist jetzt Einziges, was schlecht für weißrussischer Handball ist in dieser Situation, dass die jungen Leute, wir haben eine gute Ausbildung, aber die jungen Leute, was meine junge Leute, die Kinder, dass zu Handball früher gerne gekommen sind, dass die auf Rutenka orientiert oder die andere, die gehen jetzt in andere Sportarten, aber nicht zu Handball, weil die Handball nicht präsent ist in unserem Land, weil wir spielen nicht als Nationalmannschaft. Das ist, wo ist diese Zeit nicht gut. Aber wir wissen, warum das ist. Leider ist es so.
Ja, das stimmt. Leider ist es so. Ich habe dich eben gefragt, ob es damals der richtige und perfekte Zeitpunkt war, Trainer der Nationalmannschaft zu werden. Du hast gesagt, eigentlich hättest du schon gerne noch in einem Verein gearbeitet für ein paar Jahre. Ist es jetzt genau der richtige Job, Nationaltrainer zu sein?
Ich sage, das wahrscheinlich wird meine letzte Station. Ja, das letzte Station. Ich weiß nicht, wie lange dauert wird. Vielleicht in ein paar Monaten bin ich nicht Trainer mehr. Aber man muss auch Zeit nutzen, in Handball zu bleiben. Ich sehr gerne nach wie vor in Handball bin. Und bis jetzt, wo ich unter Vertrag stehe, mache ich meine Arbeit.
Wie viel Handball guckst du?
Ach, ich gucke schon sehr viel. Einmal Handball, immer Handball. Ja. Ich telefoniere oft mit anderen meiner Kollegen und wir unterhalten uns. Und wir haben alte Tusumetreffer hier bei uns einmal im Jahr. Ich bin schon in Handball. Ja.
Bei so langen Interviews frage ich normalerweise immer, wer war der beeindruckendste Spieler, mit dem du zusammen gespielt hast? Das habe ich jetzt im letzten Gespräch vergessen. Und wer war der beeindruckendste oder vielleicht talentierteste Spieler, den du trainiert hast? Vielleicht fangen wir mal mit dem Spieler an. Welcher deiner Mitspieler, die du früher hattest, als du selber Spieler warst, hat dich am meisten beeindruckt? Oder vielleicht Gegenspieler, wo du sagst, das war der Beste?
Ich habe einen unserer Kapitän in der Nationalmannschaft, der Wladimir Belov war. Der war für mich ein Spieler, der ist ein Mittelmann war. Derzeit war das alle Mittelmann war relativ klein, aber der war groß und alles gut. Der hatte mich nicht beeindruckt, aber der war so ein Spieler, wo ich sehr gerne mag. Und er war richtiger Kapitän für unsere Mannschaft. Der war immer korrekt und alles. Der war immer hilfsbereit und war alles okay. Kann ich jetzt nur in. Aber es war auch mehrere gute Spieler. Ein super Talent war Karschakewitsch und alles, alle, die kennen. Aber so als Trainer, ich kann nur sagen, ich bin sehr dankbar, dass überhaupt mit solchen Spielern wie Daniel Stefan oder Volker Zeber, Mann Baumgartner oder Targavanov, Veliki, ich arbeiten durfte. Und das ist eine so interessante, ich kann nicht alle jetzt diese Spiele nennen, jetzt Gensheimer oder die alle anderen. Ja, ich muss nicht alle Namen jetzt weil einer oder andere sagt, da hast du mich vergessen. Ich liebe alle, ein Sieger oder ein Schlager oder allen. Das ist jetzt ein Glück, mit denen zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich habe auch sehr gerne mit jungen Spielern gearbeitet und hat mich sehr viel Freude gemacht, wenn damals ein Spieler ruft dich an und sagt, Trainer, sag mal, soll ich zu dem Verein gehen oder nicht? Wie ist deine Meinung? Und das für mich war ein großer Lob dann.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas Besonderes, wenn also die ehemaligen Spieler dich fragen oder Spieler fragen, was ist die richtige Entscheidung für mich, wenn sie sich einen Rat holen bei demjenigen, der halt viel Erfahrung hat. Wir kommen jetzt zum Ende und ich würde gerne von dir noch wissen, wie siehst du die Entwicklung des Handballs? Vielleicht in den letzten 10 Jahren und was erwartest du von den nächsten 10 Jahren im Handball? Was gefällt dir vielleicht nicht?
Also ich finde, das Handball ist viel schneller geworden und vor allem, das ist doch, ich glaube nicht nur bei mir, bei allen meiner Generation sind meine jungen Spieler jetzt lachen über den Handball, wo wir gespielt haben. Der Handball ist schneller geworden und attraktiver geworden und die Spieler sind jetzt viel kräftiger geworden als damals. Das ist Sache natürlich mit dieser neuen Veränderung und mit Regeln und alles. Und das ist jetzt gute Entwicklung. Was mir gefällt nicht, das ist 7-6. Das gefällt mir gar nicht. Das ist, macht unseren Sport auch, das ist meine private Meinung, nicht attraktiv. Warum ich das so denke? Wir spielen 7-6, das heißt eine Mannschaft Überzahl, der andere Unterzahl. Und in gleichzeitig, wenn wir jetzt eine Mannschaft bekommen 2 Minuten, plötzlich, die spielt nicht Unterzahl, die spielt Gleichzahl in Angriff. Das geht mir ein bisschen komisch. Aber ich bin grundsätzlich gegen 7-6. Das ist, finde ich, nicht gute Regel. Entwicklung sehe ich, die würden neue Methode finden. Der findet nicht neue Methode, der entwickelt nicht Handball, der wird an der Stelle bleiben. Und ich glaube, das wird noch schneller, Handball. Ich glaube, dass wir werden die verschiedenen neue Spieltypen haben, dass die richtige Verteidiger oder richtige Angreifer, das wird weniger in Handball. Wir brauchen jetzt komplette Spieler. Der spielt Angriff und Abwehr. Vielleicht würden die dafür neue Abwehrsysteme entwickeln. Weil vielleicht, wenn der kleine Spieler spielt und er kann nicht jetzt auf Halbposition oder woandere decken, da muss neue andere. Und da denke ich jetzt, Handball geht in diese Entwicklung.
Ich bin auch stark gegen 7-6. Das habe ich schon oft gesagt, weil ich finde, die Idee von Handball ist normalerweise 6-6 auf dem Feld plus jeweils ein Torhüter. Das ist die Idee. Und so sollte das eigentlich sein. Hast du noch Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann mal wieder geändert wird? Weil du sprichst ja auch mit Kollegen und Spielern darüber. Was denken die?
Ich weiß, dass großer Teil dagegen ist von der Trainer. Beispiel als Trainer, wenn man Vorbereitung macht, das ist zusätzliche Arbeit noch für Trainer. Ja, du machst Vorbereitung 6-6, du machst Taktik und dann plötzlich kommt 7-6. Und Mannschaft nur das macht, wenn das funktioniert nicht bei denen. Das heißt, du hast gute Arbeit geleistet als Trainer und dann kommt plötzlich 7-6. Du spielst Unterzahl. Warum, weshalb? Und dass diese unattraktive Tore in leeres Tore, das ist jetzt für den Zuschauer ist es nicht gut, finde ich.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr langweilig. Yes. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwann mal geändert wird. Das wäre sehr schön. Aber normalerweise, wenn es eine Regel irgendwann gibt, wird sie nicht zurückgenommen. Das ist ein bisschen das Problem.
Ach, ich sage jetzt so, wir haben lange geredet über Challenge für Trainer, wie Volleyball früher hätten. Jetzt kommt Challenge, nicht in der Maßen, wie Trainer wollen. Aber das ist Anfang. Vielleicht kommt auch irgendwas, auch Änderung dazu.
Wir werden es gespannt verfolgen, das ist klar. Jetzt bin ich fast 4,5 Stunden hier bei dir zu Hause. Ich möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken. Ich weiß nicht, was ich dir vorher gesagt habe, wie lange es dauert, aber ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen, interessante Geschichten zu hören. Ich hoffe, die Leute, die es draußen angehört haben, hatten auch ihren Spaß. Nochmal vielen Dank, Juri, für die Einladung und für das Gespräch, also für die 2 Gespräche und für die Gespräche davor und dazwischen und vielleicht auch noch danach. Ja, dann ist diese Sendung zu Ende. Ihr wisst ja, wo ihr alle Informationen bekommt, wie immer auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube @kreisab bzw. einfach nach Kreisab suchen. Danke für eure Zeit, auch heute wieder und bis zur nächsten Woche. Tschüss.